Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich einen Historiker zu Gast, Murmur Bicirovic. Er ist Autor eines Buches über den österreichischen Kanzler Metternich, aber vor allem ist er ein ganz scharfer Beobachter der Trends auf dem internationalen Parkett von Washington über Berlin, Moskau und Peking. Wir sprechen darüber, ob die Chinesen Taiwan angreifen werden und warum er befürchtet, dass wenn wir so weitermachen, Europa und Deutschland, der deutschsprachige Raum, tatsächlich verloren sind. Ich verspreche euch, das ist ein wirklich tiefgehendes Gespräch über all die gesellschaftlichen Dinge, die uns heute so auffallen, warum so viele Menschen so unzufrieden sind, aber trotzdem sich nichts zu tun scheint, warum wir immer stärker in die Extreme abdriften und ja, und zwar ganz, ganz konkret, warum Bitcoin uns da echt helfen kann. Damit steigen wir auch gleich ein und ich muss sagen, obwohl wir gar nicht geredet haben viel über irgendwelche währungspolitischen Zusammenhänge, da ein bisschen schon natürlich, wie immer, macht mich das extrem happy, dass es Bitcoin gibt. Und nur mal sieht es ähnlich, weil wir da einen Faktor jetzt drinnen haben, der uns wirklich dabei helfen kann, uns aus diesem Schlamassel rauszuziehen, die Leute auch wieder dazu zu bringen, selbst aktiv zu werden, auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, einfach zu versuchen, uns ja, den Karren da wieder aus dem Dreck zu holen, mit dem man leider wirklich, wirklich tief drinsteckt. Das analysieren wir heute mit dem Historiker Murmur Bicirovic. Ja, und wenn ihr jetzt meint, vor diesem Hintergrund würde ich mir dieses Bitcoin-Ding gerne nochmal anschauen, dann macht das doch bei Coinfinity. Bitcoin-Kauf, Bitcoin-Verkauf, Bitcoin-Sparplan und Lightning-Network ist auch schon integriert. Mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort bekommt ihr die ersten 6 Monate 21% und sichern tut ihr eure Keys bei einer Bitbox O2 von Shift Crypto, Bitbox O2 Hardware Wallet. Da gibt es auch minus 5% mit dem Code, was Bitcoin bringt. Und jetzt geht's los mit unserem politischen und geschichtlichen Rundumschlag. Herzlich willkommen, Murmur Bicirovic. Du bist Historiker, Buchautor, hast ein Buch über Metternich geschrieben. Mhm. Bitcoin ist auch ein Thema, das dich interessiert, hast du mir erzählt. Mhm. Seit wann?
Seit 5 Jahren eigentlich.
Und wie bist du dazu gekommen?
Gekommen eigentlich dadurch, dass ich es als Asset, also aus historischem Background, dass es in Wirklichkeit kein Asset gibt, das so ist wie Bitcoin.
Okay.
Oder jemals gegeben hat.
Warum?
Einerseits, weil die Stückzahl wirklich begrenzt ist auf die 21 Millionen und andererseits, weil es so viel Freiheit ermöglicht, es mitzunehmen, wie es noch kein Asset jemals war. Also man muss sich ein Passwort im Kopf merken und kann jederzeit es überall auf der Welt abrufen. Das hat es noch nie gegeben.
Und das war, hast du relativ schnell verstanden als Historiker? Ist das so, dass du das hast, sowas hat es noch nie gegeben?
Ja, absolut. Also das war wirklich rein historischer Background, wo ich mir gedacht habe, sowas hat es wirklich noch nie gegeben. Also ich habe gern am Anfang meiner geschichtlichen Karriere bin ich da gesessen und habe die Geschichte des Geldes bin ich durchgegangen und auch etwas Wirtschaftsgeschichte und habe mir gedacht, okay, mit Muscheln hat es begonnen und man hat ja, Gold wurde dann sozusagen zum großen Wertträger. Aber so etwas wie Bitcoin habe ich mir gedacht, das ist wirklich einzigartig in jedweder Form. Also so freiheitsschaffend wie das hat es noch nie gegeben als ein Asset.
Und würdest du so weit gehen zu sagen, das hat sogar historische Relevanz, dass das jetzt da ist? Oder wird das?
Absolut. Also was heißt? Also wenn man sich überlegt, ich glaube, jeder Diktator in der Vergangenheit wäre froh gewesen über die staatlichen Tools, die Staaten heute haben. Mhm. Also sagen wir, wie in manchen Ländern ist es ja schon sogar der Fall, aber sagen wir, du lebst in einer Diktatur und der Staat hat buchstäblich die technischen Kapazitäten einer Massenüberwachung und du denkst dir, naja, wie packe ich mein Geld und bin hier weg, potenziell? Naja, am einfachsten ist es, wenn du ein Asset hast, das digital läuft, überall auf der Welt abrufbar ist und einen Wert hat, der begrenzt ist. Mit Goldbarren über die Grenze verschwinden wird schwierig. Mhm. mit Immobilien auch sehr schwierig. Alle anderen Assets auch. Und dann denkst du mir, wenn du nur ein Passwort hast in deinem Kopf, dann reicht das. Und das ist wirklich erstaunlich.
Mir ist es aufgefallen, als die Russen die Ukraine angegriffen haben.
Okay.
Und mein erster Gedanke, als ich gemerkt habe, okay, da kommen jetzt hunderttausende Flüchtlinge, Mir gedacht, wenigstens haben sie mit Bitcoin die Möglichkeit, ihr Geld aus dem Land zu schaffen, Was sie halt dort haben. Mhm. Und wenigstens sind wir jetzt, und das habe ich damals begriffen, schon so weit mit Bitcoin, dass jede Familie hat irgendwo den crazy Dude, der unterm Weihnachtsbaum oder was auch immer, immer labert. Ja? Und der bekommt im Ernstfall dann einen Anruf. Du hast doch immer Bitcoin. Ja? Mhm. Erzähl mal, wie kriegen wir das? Weil was willst du machen? Ich meine, das ist ja, du bist in der unglaublich unangenehmen, traurigen Situation, aus deinem Land flüchten zu müssen. Wie du richtig sagst, Goldbahn, ja, kannst du einen mitnehmen, gewisse Gefahr. Deine Immobilien kannst du vergessen.
Absolut.
Dein Aktienportfolio kannst du wahrscheinlich vergessen. Kannst froh sein, wenn du dich noch einloggen kannst. Aber wenn du zu viel Homebuyers drin hast, ist auch doof. Mhm. Ja? Aber mit Bitcoin kannst du, und du hast inzwischen auch genug, dass du an jedem Ort der Welt daraus dann sozusagen Fiat Money Currency machen kannst.
Ja, absolut. Also das ist glaube ich, das also für mich war es das Spektakulärste. Ich habe mir gedacht, das ist etwas, was ein großer Teil der Zukunft sein wird. Besonders für Menschen in, also für Menschen, die einerseits eine Wertanlage suchen, wo man sagt, okay, 21 Millionen Stück sind 21 Millionen Stück, ich kann nicht in einen Berg gehen und Gold schürfen und dergleichen. Also ich kann die Menge nicht erweitern. Und andererseits wirklich, es ist digital und du kannst es transportieren. Das ist schon wirklich, also schon das perfekte Geld eigentlich. Ja,
Hat Michael Saylor auch letztens gesagt. Michael Saylor kennst du?
Ja.
Habe mit ihm in Prag besprochen, genau das sind seine Worte gewesen. Und auch, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute, ohne sich miteinander abzusprechen, auf dasselbe Ergebnis kommen. Das ist ziemlich crazy. Du hast ein Buch geschrieben über Metternich.
Ja.
Wir reden heute nicht über Metternich, aber, okay. aber ich finde es spannend, weil Metternich ist so in der österreichischen, der war Kanzler unter Kaisern. Ne?
Ja.
Und der ist so in der österreichischen Geschichte bekannt, dass so der Polizeistaat, Kanzler, der mit Überwachungsstaat, da kommt auch das Biedermeier, glaube ich, oder? Ja. Dass man sich zurückzieht in die eigenen vier Wände, weil da hat der Staat noch nicht reingeschaut. Aber wie du jetzt richtig gesagt hast, da kann er heute auch schon reinschauen. siehst du da Parallelen heute?
Gewissermaßen, also was die Polizeistaat betrifft, nein. Also man muss wissen, Metternich hat in einer Zeit agiert, wo das Bürgertum im Aufschwung war und die Aristokratie im Abschwung. Und derjenige, der sich von der Macht ferngehalten hat, war Metternich. Aus geopolitischen Gründen großteils, aber trotzdem.
Und der wen von der Macht ferngehalten hat?
Das Bürgertum.
Ja, okay.
Das Bürgertum von der Macht ferngehalten. Und das Bürgertum hat aber geschrieben. Und das Bürgertum hat natürlich nicht über Metternich, den großen Außenpolitiker, geschrieben, sondern über den Unterdrücker.
Daher kommt das Image.
Daher kommt das Image.
Aber er war auch der, der den Wiener Kongress organisiert hat und hinter den Kulissen die Neuordnung Europas.
Absolut, also in seinem, dass Österreich bis 1914 überlebt hat als Imperium, ist schon beträchtlich ihm zu verdanken. Auch, dass Napoleon gefallen ist, ist ihm zu verdanken, großteils. Also die Militärs, die Ernte geerntet haben, gesät hat sie Metternich. Das wird halt heute nicht so diskutiert, aber weil es uns nicht bekannt ist, zumindest in Europa nicht, aber das ist de facto der Fall. Und außerdem, also was faszinierend war für mich, wo ich mir gedacht habe, ich muss dieses Buch schreiben, war, Österreich liegt im Zentrum des Kontinents, ist von vier Himmelsrichtungen mit mächtigen Nachbarn umgeben, ist hauptsächlich landwirtschaftlich orientiert, schlicht und einfach, weil es keinen Seezugang hat und damit die industrielle Entwicklung verzögert stattfindet. Und ich habe mir gedacht, wie überlebst du da? Du hast im Osten Russland, hat im Rücken eigentlich geografisch gesegnet, hat keine Feinde und kann sozusagen nach Westen expandieren. Frankreich hat im Rücken ein Meer und kann nach Osten expandieren. Und im Norden hast du die Preußen und im Süden das Osmanische Reich. Also da zu überleben, das habe ich mir gedacht, was für eine Kunst muss dem Mann gegeben sein. Und ja, da habe ich mich vertieft und habe das geschrieben.
Aber als Historiker würde ich mit dir heute gerne ein paar Fragen beantworten zu den historischen Hintergründen von dem, was wir heute sehen und den geopolitischen Spannungen, die wir heute sehen und wo wir eigentlich hinsteuern. Mhm. Ich mache mir große Sorgen.
Bist nicht der Einzige.
Was siehst du derzeit?
Ich sehe ein Europa, das dekadent und aufgescheucht ist, wie ein Hühnerstall. Und es sich nicht fassen kann und sich besinnen kann auf das, was es einmal groß gemacht hat. Ich sehe andererseits das Negative, dass die Vereinigten Staaten einen Konkurrenten bekommen, mit China einen Konkurrenten bekommen, der so mächtig ist, wie es keine Macht zuvor war, die gegen die Vereinigten Staaten angetreten sind. Das ist so die größten Sorgen. Ja. Und ich sehe natürlich einen Raum, also besonders Asien, der 20, 30, 60% des globalen BIPs erwirtschaftet, und uns innerhalb von 20 Jahren eigentlich an den Rand gedrängt hat wirtschaftlich. Also man muss sich vorstellen, im Beginn der 2000er Jahre haben die USA und Europa 60% des globalen BIPs ausgemacht. Und heute sind wir zusammen mit den Vereinigten Staaten bei 30%. 20 Jahre. Erstaunlich. Mhm. Also wirklich erstaunlich.
Aber um die Amerikaner mache ich mir keine Sorgen.
Und die auch nicht, nein.
Weil im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, machen die Amerikaner halt ihr Ding. Und wenn nach oben Kanada, unten Mexiko auf zwei Seiten mehr. Groß, ja. Genug Anbaufläche, genug Rohstoffe. Also ja. Ich mache mir Sorgen um Europa.
Ja, ich auch. Europa... In Anbetracht heute, wie wir agieren, ist Europa verloren. Ja? Das würde ich schon sagen. Hauptsächlich in Wirklichkeit, weil sich zwei Pole nicht einigen. Also in dem Fall, wenn man sich anschaut, die europäische Geschichte, dann rollen wir das ein bisschen auf. Ich glaube, das ist ziemlich interessant. Ja. Wenn man sich anschaut, die europäische Geschichte ist in Wirklichkeit geprägt von Kämpfen zweier Räume. Und das ist der deutschsprachige Raum und der französischsprachige Raum. Wir haben 500 Jahre lang versucht, hat der eine oder andere Raum versucht, den Kontinent zu erobern und sozusagen Hegemonie auszuüben. Es ist keinem gelungen, keinem der beiden gelungen. Und das ist das Ergebnis, in dem wir heute leben. Das heißt, in dem Fall Franzosen und Deutsche müssen sich auf Kompromisse zubewegen. Das Problem ist aber, dass sie interne Probleme haben, aber auch äußere Probleme haben, die sie offensichtlich nicht in den Griff bekommen, in jeglicher Hinsicht nicht.
Wie äußert sich das jetzt im Alltag? Also was siehst du, was ist jetzt die konkrete Situation? Wir haben Amerika als quasi was Partner, aber eigentlich Chef, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ja. Gut, ja. Wir haben Russland als sich aufbauenden Gegner, gleichzeitig natürlich unglaubliche historische Bewandtheit, also mit Russland, die wir auch jetzt besprechen müssen, weil die auch nie reingespült wird. Also unsere historische Perspektive zu Russland geht nicht weiter zurück als was 1989, richtig, nehme ich an. Und wir haben China als aufstrebenden Antagonisten zu Amerika, der aber auch für Europa wirtschaftlich eine enorme Rolle spielt. Und wir haben Europa, das nicht weiß, was es eigentlich sein möchte. Reden wir da eigentlich jetzt wirklich nur von Berlin und Paris? Also London ist schon raus, oder wie?
Ja, London ist schon raus. In Wirklichkeit, wenn man sich fragt, okay, wer treibt die europäische Einigung voran? Und das ist so, das sind diese zwei Länder. Also man muss sich vorstellen, nach 1945 kommen die Amerikaner rein und sozusagen üben eigentlich Hegemonie aus und stärken Deutschland, weil sie sich als Bulwark gegen die Sowjetunion brauchen. Aber die Amerikaner zwingen die Franzosen dazu, auch mit Deutschland zu kooperieren und sich zu versöhnen, weil sie es brauchen. Und von 1945 bis heute hat sich Deutschland moralisch sozusagen rehabilitiert, ist wirtschaftlich aufgestiegen. Und die Franzosen hat es aber auch immer geärgert, dass sie nicht mehr diese Rolle spielen, die sie im 19. Jahrhundert gespielt haben. Also
welche Rolle ist das?
Die Rolle, man muss sich vorstellen, Nationen haben, man glaubt es kaum, aber das ist aus uns Europäern draußen, aber Nationen sehen sich schon, haben oder sehen eine gewisse Rolle in ihnen selbst, eine transzendentale. Die Franzosen sind Universalisten und sagen, unsere Werte, die kann man global anwenden und die sind die besten. Das Deutsche Kaiserreich hat auch von sich geglaubt, es hat eine besondere Rolle in der Welt. Russland hat immer geglaubt, es hat eine besondere Rolle in der Welt. Und die Amerikaner glauben, sie haben eine besondere Rolle
in
der Welt.
Ja, die schreiben das sogar auf T-Shirts, glaube ich.
Ja, siehst du.
Die machen daraus kein Geheimnis.
Ja. Gut, siehst du, na, es ist. Und die Chinesen glauben das auch. Wer es verloren hat, sind wir Europäer. Die Franzosen versuchen das, aber sie haben nicht die Mittel dazu. Es ist sozusagen, sie global zu projizieren, weil sie brauchen sozusagen Europa als geeinte Einheit, um wirklich weltpolitischen Einfluss auszuüben.
Aber sie versuchen es jetzt, habe ich den Eindruck, seit dem Ukraine-Krieg wieder stärker auch als Frankreich. Also Macron scheint stärker wieder auf Frankreich zu setzen.
Ja, aber er ist zu schwach.
Ja.
Er ist zu schwach. Man muss schon sagen, Frankreich für sich alleine ist zu schwach. Es braucht Europa. Und es ist auch die Frage an uns Europäern, was wollen wir eigentlich sein? Wollen wir Imperium sein? Das ist wirklich eine offene Frage, die wir eigentlich zu klären haben im 21. Jahrhundert. Mhm. Oder wollen wir einzelstaatlerisch unterwegs sein und uns aus der Weltpolitik heraushalten? Das sind so die zwei Optionen, die wir zur Verfügung haben. Weil wir anders uns nicht Gehör verschaffen können, außer man tritt als Einheit auf. nicht bei den großen, bei den Größen, die gerade vorhanden sind. Und außerdem, das ist etwas, was wir in Europa auch verlernen. Es können Ereignisse passieren, wir gehen davon nicht aus, aber manchmal passieren in der Geschichte Ereignisse, die dir deine Handlungsfreiheit komplett einschränken, wo du eigentlich schon Teil deiner Souveränität verlierst. Also sagen wir, morgen bricht, schwierig zu sagen, schwierig das jetzt konkret festzumachen, aber es kann ein historisches Ereignis passieren, wo wir sagen, okay, in Europa, es wird nie eine europäische Einigung mehr geben. Dass wir so eingeschränkt sind in unserer Handlungsfreiheit. Das kann durchaus passieren.
Aber was ist denn überhaupt diese europäische Einigung? Weil ich habe manchmal den Eindruck, so die Strategie der Amerikaner ist es dann, den Europäern zu sagen, ah, schaut mal, macht Vereinigte Staaten von Europa.
Nein, überhaupt nicht.
Naja, schon, nämlich wissentlich, dass es nie klappen wird. Und wenn du dem Hamster die Karotte hinhältst, ja, und der Hamster läuft und läuft und läuft und läuft und wundert sich, warum er nicht zur Karotte kommt, ja, natürlich wird das nicht funktionieren. Ja.
Sie sagen es zwar, aber ich weiß zum Beispiel, also wenn man jetzt sozusagen bei den Leuten nachschaut in den Vereinigten Staaten, die Außenpolitik machen, dann steht, die schreiben das auch ganz offensichtlich, auch in ihren Büchern, steht eindeutig, Europa darf nie eine politische Einheit werden, weil das ein viel zu mächtiger Block ist für die Überseeinteressen der Vereinigten Staaten. Verständlicherweise, ich verstehe sie ja auch.
Ja, ich verstehe sie auch.
Aber sie schreiben das relativ offensichtlich, also ich kann es auch gleich nennen, zum Beispiel der republikanische der unter Trump Berater im State Department of Defense war, der schreibt offensichtlich in seinem Strategy of Denial, Europa darf kein politisch einheitlicher Block werden.
Aber warum eigentlich? Auf den ersten Blick, okay, auf den ersten Blick hätte ich damit einen Gegenspieler. Aber auf der anderen Seite stärke ich ja damit auch der sogenannte Westen. Was ist der Westen? Mhm. Der Westen sind die Europäer im breitesten Sinne. Ne?
Ja, ich würde noch sogar vielleicht Südkorea und mit Japan noch einschließen.
Okay, sorry, natürlich. Und, aber quasi, also unter den, was ich damit sagen will, ist, die Amerikaner sind ja auch Europäer.
Ja, klar.
Also das sind ausgewanderte Europäer.
Ja.
Unsere Erfindung. Es sind die eigentlich weg wollten von uns, weil bei uns die Bürokratie ihnen das Leben zur Hölle gemacht hat. Um es jetzt mal banal zu sagen. Ja, und so, aber so verhandelt halten sie sich heute auch. Deswegen hast du dort diesen Innovationsgeist, den du bei uns einfach nicht hast. Ja. Wir sind die, die nicht gegangen sind. Wir haben uns nicht getraut. Das sind die Feiglinge. Ja,
ja gut. Ja. Aber ich glaube, je nachdem, in welcher Schicht man aufgewachsen ist. Aber grundsätzlich ja, kann man so sehen, ja.
Genau, und deswegen frage ich mich, warum die Amerikaner so ein großes Problem mit einer politischen Einheit in Europa hätten. Ich meine, ich glaube eh nicht, weil eine Stärkung Europas könnte ja dann auch den Amerikanern helfen. Es ist ja nicht so, dass wir automatisch dann ein Gegner wären.
Ja, ich weiß nicht, also die Spannungen wären größer. Wenn wir über amerikanische Außenpolitik sprechen. Es gibt in den Vereinigten Staaten seit 1949 ein Mantra. Und das Mantra heißt, in jeder entwickelten Region dieser Welt, das heißt Europa, Asien, darf es keinen Hegemon dieser Region geben.
Außer uns.
Außer uns. Wir von außen beeinflussen sozusagen die Gegebenheiten auf der Landmasse, damit dieser Hegemon unter keinen Umständen entstehen darf.
Aber den Hegemon China gibt es doch schon.
Nein. Das ist eine offene Frage.
Asiatischen Landmasse?
Ja, absolut.
Noch immer eine offene Frage.
Eine offene Frage. Das ist noch eine offene Frage. Spannend wird sozusagen, wenn der Kriegsfall eintritt, aber es ist immer noch heute eine sehr, sehr offene Frage. Weil die Seewege sind immer noch offen, die Staaten rundherum handeln immer noch autonom.
Mhm. Und die Amerikaner sitzen in jeder Ecke.
Ja. Absolut, das auch andererseits. Also das ist noch eine offene Frage. Aber ja, für uns natürlich, für die Europäer, wir sind eigentlich, wenn man so will, eine erweiterte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten.
Okay, aber jetzt sagen wir es mal, sind wir mal ganz offen. Hm. Wenn die Amerikaner sagen, Europa darf keine politische Einheit werden, reden sie dann davon, reden sie von Paris und Berlin oder meinen sie eigentlich Berlin und Moskau?
Sie meinen Paris und Berlin. Sie meinen primär Paris und Berlin, aber haben natürlich ein Problem zwischen einer Annäherung zwischen Berlin und Moskau. Status quo kann sich aber auch noch ändern. Also das ist auch ein Verhältnis, das sich ändern kann. Wenn der Taiwan-Fall akut wird, wird für die Amerikaner wichtig sein, dass sie die Russen auf ihre Seite gewinnen und aus dem Bündnis mit den Chinesen lösen. Also das ist immer sehr fließend.
Ah, okay, das ist interessant. Weil das ist ja das Coole an den Amis, ist ja auch, dass sie mit dieser Pragmatismus,
absolut.
Da ist kein Dogma, nix, ja?
Ja, ja.
Du sagst, wenn die Chinesen versuchen, Taiwan anzugreifen, was ja offenbar in der Karte ist, glaubst du, das kann passieren oder wird passieren?
Ja, ich bin mir eigentlich, also wenn sich die Amerikaner und Chinesen nicht bald auf einer Form für eine Zukunft Taiwan einigen, dann glaube ich schon, also dass der Krieg kommen wird, ja.
Okay, ja. Wenn das passieren wird, dann sagst du, ist ein strategischer Schritt der Amerikaner dann tatsächlich die Russen, die jetzt der Feind Nummer 1 sind, wieder ins Boot zu holen?
Ja, natürlich, ja. Weil, also die Amerikaner gehen gerade von, die Amerikaner, also die Eliten in den Vereinigten Staaten gehen gerade von einem Szenario aus, und zwar sie glauben, sie haben die Mittel dazu, Russland und China gleichzeitig auszubalancieren, militärisch.
Okay, so. Auszubalancieren heißt in Schach zu halten.
In Schach zu halten, okay. So, dass keiner expandieren kann, so. Ich halte es für illusorisch, wegen der Empirie, die Schiffsbaukapazitäten der Chinas ist 200 Mal so groß wie der Vereinigten Staaten. Eine Schiffswert in den Chinas baut mehr Schiffe oder hat mehr Kapazitäten als alle der Vereinigten Staaten zusammen. Ich glaube, die Amerikaner werden so stark beschäftigt sein mit China, dass sie nicht schaffen, Russland auszubalancieren. Also nicht beide zumindest auszubalancieren, meine These. Und das ist der Moment aber, wo sie sich mit Russland beginnen, arrangieren zu müssen, indem sie den größten Gegenspieler aufzuhalten, in dem Fall die Chinesen.
Aber ist es nicht jetzt schon so, dass wir mit Hilfe von NATO innerhalb des Ukraine-Kriegs, Unterstützung für die Ukraine, dass dieses militärische Ausbalancieren der Russen bereits läuft? Das ist ja schon, das ist ja jetzt das, was wir jetzt sehen, oder?
Grundsätzlich ja. Aber es ist immer noch ein Bruchteil dessen. Also wenn wir davon reden, also wir reden ja immer noch davon, dass 5% des Verteidigungsbudgets der Vereinigten Staaten für die Ukraine aufgewendet werden. Es ist ja, wenn du so willst, kaum nennenswert.
Ja,
die Amerikaner wenden, also das, was sie gerade machen in der Ukraine, ist ein Bruchteil ihrer Kapazität von dem, was sie könnten. Also davon sind wir schon weit entfernt. Den großen Teil übernehmen natürlich, nicht den größten, aber einen beträchtlichen Teil übernehmen die Europäer, insbesondere Deutschland.
Und sind die Deutschen da committed? Oder könnten sie noch viel mehr machen?
Ich wäre froh, wenn die Deutschen sich überhaupt auf eine Außenpolitik besinnen würden, aber committed im Sinne von, natürlich könnten sie mehr machen. Wir reden immer noch von Deutschland, dem größten Industriestandort in Europa. Aber ich glaube, die Deutschen haben den Schuss nicht gehört.
Inwiefern?
Ich glaube, mich hat das selbst gewundert. Ich habe mir gedacht, dass der Ukraine-Krieg in Europa ein Weckruf sein wird. Das ist aber nicht. Herr Scholz hätte wirklich, wenn er weise gewesen wäre, hätte er den Deutschen Angst machen müssen von der Zukunft, die kommt. Es hat aber nicht getan. Und deshalb glaubt man in Deutschland, aber auch in Europa generell, ich finde im deutschsprachigen Raum genauso, das ist alles weit entfernt. Ich kann mein Leben leben, wie es früher der Fall war.
Aber ich habe den Eindruck, dass man das offiziell glaubt und unter der Oberfläche sich was ganz Übles zusammenbaut.
Das stimmt, aber politisch will es keiner machen.
Aber ich sag's immer im Scherz, aber es stimmt ja, wenn du auf YouTube gehst, so dass der Untergang Deutschlands ist ein eigenes Genre, das permanent bespielt wird. Ja. Natürlich ist das übertrieben, ja, und dann Himmel, Habeck und Wärmepumpe und hast du nicht gesehen, ja. Aber es ist etwas auch in der Luft, in der medialen Luft, ja, es ist irgendwas da, wo sich wirklich übel was zusammenbraut und dann gibt es dann solche Wahlen, wo dann die AfD gewinnt und alle sagen, oh mein Gott, wir haben die Botschaft nicht richtig kommuniziert und es wird genau derselbe Fehler gemacht, der immer gemacht wird, es wird nicht ernsthaft darüber nachgedacht, warum die Leute so handeln, wie sie handeln und so wählen, wie sie wählen, sondern es wird irgendwelche Floskeln werden gedroschen und man versucht sich einfach nur bis zur nächsten Umfrage zu
retten.
Ja. Aber ich habe ja meine größte Sorge ist ja wirklich, meine größte Sorge ist, dass Scholz wirklich der ist, der die Entscheidungen in Deutschland trifft. Dass dann niemand, dass dann nicht doch irgendwo ein Eliten dahinter stehen, die da vielleicht doch irgendwo eine Strategie verfolgen.
Nein, wir müssen nach 1989 ist Deutschland wie ein ausgewechselter Staat. Also es herrscht dann eigentlich, es gibt kein außenpolitisches Gesamtkonzept der Deutschlands nicht mehr. Ja, nach 1989, ja.
Gilt das eigentlich für den Rest Europas und für den Westen? Weil wir haben ja...
Für die Vereinigten Staaten nicht, für Europa würde ich das schon sagen, ja.
Okay, also nach 89, sprich weiter.
Also nach 89 schaltet eigentlich Deutschland, was die Außenpolitik auf Autopilot. Und die gesamten Eliten auch. Das heißt in dem Fall, was meine ich damit? Es übernimmt nicht die Verantwortung und die Rolle, die einem Deutschland entsprechend seiner Größe sein sollte. Besonders in Osteuropa nicht. Also es lässt eigentlich, ganz einfach gesagt, nach 1989 implodiert die Sowjetunion, osteuropäische Staaten entstehen etc. Und da wäre es weise gewesen, dass Deutschland viel mehr Führung übernimmt in der Nachgestaltung der Europas.
Warum glaubst du, es ist nicht geschehen? Deswegen, weil Deutschland Russland nicht auf die Füße steigen wollte? Oder?
Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also ich forsche gerade dazu. Also ich schaue mir gerade die Briefe und die Dokumente dazu an. Es ist wirklich faszinierend. Einerseits ist Deutschland, also nach 1989 ist es wirklich gespalten. Es sieht die Vereinigten Staaten, die wollen sozusagen nach Osten expandieren mit der NATO-Osterweiterung, die erste 1998. Und die Deutschen sehen, das wird ein Problem mit unserem Verhältnis zu Russland. Sie sehen das Problem. Das Ding ist aber, erstens schulden sie den Vereinigten Staaten was, weil sie die Wiedervereinigung zugelassen haben. Andererseits haben sie die Befürchtung, wenn sich Deutschland jetzt zu sehr außenpolitisch einmischt in der Nachgestaltung Osteuropas, dass der Rest des Kontinents sozusagen auf die Barrikaden geht.
Weil die Deutschen schon wieder expandieren.
Das, genau. Mhm. Und die Osteuropäer haben auch ein mulmiges Gefühl und die Russen genauso, weil sie ihnen die Wiedervereinigung zugelassen haben. Ich gebe dir vielleicht, um es ganz klar aufzubröseln, nach 1989 hat es in Wirklichkeit drei Optionen gegeben, wie wir Russland als Partner erhalten, aber auch Osteuropa absichern. Also drei Möglichkeiten hat es gegeben. Erste Option ist, wir integrieren Osteuropa in die NATO. Das ist mal die erste Option. Das heißt in dem Fall, wir lassen dem russischen Revisionismus, sobald sie wieder erholt sind, keine Chance. Aber dafür zerstören wir unser Verhältnis zu Russland. Mhm. Die zweite Option war, wir halten diese Zone neutral, wir halten Osteuropa neutral, wir erhalten unsere Beziehungen zu Russland, aber wir lassen eine Lücke offen für eine russische Expansion. Die dritte Option, und das wäre eigentlich die beste Option gewesen, auf die Deutschland hätte hinarbeiten müssen, wäre gewesen, Deutschland schafft mit Russland eine osteuropäische Sicherheitsarchitektur, wo alle part of it sind. Parallel zur NATO. Das hätte uns, und das hatten wir übrigens nicht nur, also das hat Genscher ja sogar offen gesagt, dass das Ziel sein sollte. Das haben aber, Kohl war dann schon am Ende seiner Kanzlerschaft und dann hat das keiner auch mehr weiterverfolgt, auch Kohl selbst nicht. Also man hätte da so viel ins Risiko gehen müssen und so viele Spannungen riskieren müssen, dass die Deutschen gesagt haben, nee, dann lassen wir den Amerikanern dieses Vakuum auffüllen in Osteuropa. Aber das hätte uns, wenn wir es getan hätten, hätte es uns diesen heutigen Konflikt erspart.
Also ich habe den Eindruck, was Deutschland getan hat, ist eine Kombination aus politisch NATO-Erweiterung, also Westen übernimmt Osteuropa quasi,
ja.
Aber wirtschaftlich hat man weiter versucht, sich mit Russland zusammenzuwachsen. Also symbolisch, ja, mit diesen Nord Stream Pipelines.
Ja, aber das ist kein...
Die übrigens zu 10%, glaube ich, österreichische Pipelines waren, was aber bei uns, glaube ich, nicht ein einziges Mal erwähnt wurde oder so. aber gut, lassen wir das mal.
Die Österreicher sind überall dabei. Ja, also wir verwechseln etwas, also auch die Diskussion, die wir heute haben, Geopolitik steht über Wirtschaft. Da war es immer. Nur ein Beispiel. Osteuropa war 200 Jahre eine russische Einflusssphäre. Dass diese sie leichtfüßig an den Westen abtreten, im Gegenzug, dass ihnen tausende Kubikliter Gas abgekauft wird, ist illusorisch. Absolut illusorisch. Also da war schon das hätte keine Großmacht, die auf sich was hält, würde sowas zulassen, dass sie so auskompensiert wird. Der Fehler ist also wirklich, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu regeln. Und jetzt leben wir mit den Konsequenzen.
Aber Westdeutschland, ich habe halt den Eindruck, manchmal, wenn wir über den Westen sprechen, und es ist ja nicht nur Europa, eigentlich musst du ja, du hast gesagt, Europa ist verloren.
Ja.
Kann man auch sagen, Deutschland ist verloren?
Ja.
Weil ja. Das, also ich habe eher so den Eindruck, so jetzt kommt dann durch der Sarazin in den Sinn, so, aber es, da meine ich, rede ich jetzt überhaupt nicht von der Demografie oder von der Migration, da rede ich ja. Jetzt eigentlich nur vom Willen, also ich habe den Eindruck, wir schlafwandeln in den Untergang da irgendwie.
Ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was ich mich auch frage. was mit unseren Eliten am Ende des Tages los ist. Das ist eigentlich schon für mich eine der essentiellen Fragen. Man kann ja viele Faktoren dafür finden. Sozusagen, es geht uns allen zu gut, deshalb müssen wir nicht immer auf Zack sein oder dergleichen. Das ist sicher ein Faktor, aber vergleiche ich das mit denen, was die Amerikaner haben für Eliten. Ich möchte dir nur ein Beispiel geben, was ich so faszinierend finde. Aus jemand, der sich in Außenpolitik sozusagen reinfuchst. Unter Trump, der Chef des Eurasischen Departments im Außenministerium, heißt Aaron Wes Mitchell. Das ist ein zwischen 40 und 50-jähriger Mann. Ein wirklich weiser Kerl. Und ich lese seine Sachen. In der Qualität und in der Weisheit habe ich in Europa noch nie was gelesen. Der hat übrigens seine Doktorarbeit geschrieben in Deutschland, an einer deutschen Uni. Und seine Doktorarbeit handelt über die Großstrategie Habsburger Reiches. Mhm. Über 300 Jahre, glaube ich.
Ja, weil das Habsburger Reich, muss man sagen, war unterm Strich ein Erfolgsmodell für so lange, wie es das gegeben hat. Ja,
absolut, also erstaunlich. Aber man sieht, die Amerikaner, also zumindest deren Spitzenleute, sind wirklich immer am Puls der Zeit und versuchen aus den Umständen zu lernen, aus unserer eigenen Geschichte zu lernen, mehr als wir es tun. Und das ist etwas, muss ich sagen, was mich schon erstaunt. Wie es in Europa, die ganze Diskussion, die wir führen, ist entweder schwarz oder weiß. Mhm. Es ist immer schwarz oder weiß. Nie geht man den Sachen so irgendwie nuanciert auf den Grund. Und ich glaube, das killt uns. Weil die Sachen sind nie schwarz oder weiß. Sie sind immer in den Grautönen zu suchen. Und das ist das, was ich vermisse, auch in der ganzen Debatte. Wir laden immer auch bei Medien, also Fernsehen so oder so, aber auch zum Beispiel bei den Zeitungen oder dergleichen, laden wir immer jene ein, die eine schwarz-weiße Meinung haben. Aber wo bleibt diese nuancierte, tiefe Debatte über die Phänomene, wo du sagst, okay, das ist die Essenz, davon können wir lernen.
Das machen wir mit den Podcasts.
Ja, freut mich.
Also wie alt bist du?
28.
Ja, schaust du überhaupt irgendwelche Fernsehdiskussionen?
Nein.
Na eben.
Nein, du hast dir recht, ja.
Also ich wehre mich gegen diese negative oder diese... Dieses Beschweren, das ist ja auch eines unserer Dinge, immer nur jammern. Ja? Nein, man muss einen Gegenentwurf. Wenn du sagst, es gibt nicht genug Stimmen im deutschsprachigen Raum und ich würde dir zustimmen, dann muss man die halt finden und muss man die langsam zum Sprechen bringen, weil beim Wirtschaftlichen ist es ja genauso. Es gibt ja auch keinen Finanzsektor, den haben wir auch erst lange, müssen wir auch mühsam aufbauen. Ja? In Wahrheit ist der Bitcoin-Sektor ist noch der aktivste und der vitalste.
Stimmt. Du hast eh recht. Das, was wo ich mir denke, ist, ich tut mir mit dem Hoffen schwer, ist, weißt du, in den Vereinigten Staaten, die haben ja auch die ganze Zeit mit dem Problem mit den Unis, was darf man sagen, worüber darf man eine Thesis schreiben, etc. Also wegen den ganzen Woke-Debatten, die dort herrschen. Die haben gesagt, einzelne Individuen von denen, es reicht uns und die gründen einfach selber eine Uni. Du findest ein paar Millionäre, Multimilliardäre und sagen, weißt du was, wir schaffen neue Institutionen, wenn die alten nicht funktionieren. In Europa ist das unmöglich. Das heißt, in dem Fall, weil in Europa immer alles top-down geregelt ist. Wir haben bei uns verändern sich die Dinge erst, wenn das politische System kippt. Das ist dann, wo es bei uns Veränderung gibt. Bis dahin gibt es keine Veränderung.
Das ist aber dann wieder der Nachteil von der ganzen Habsburger- und Monarchengeschichte. Ne? Weil wenn wir über Jahrhunderte trainiert sind darauf, dass die Veränderung von oben kommen muss, dann dürfen wir uns darüber auch nicht wundern.
Ja, einerseits das, ja. Kann man so sehen, stimme ich dir auch zu. Andererseits denke ich mir, weißt du, ich sehe auch in den Institutionen bei uns, die Leute sind 70. Nico, 70 Jahre alt. Was machst du mit 70 Jahren am Kopf der Institution? Lass doch die nächste Generation kommen. Also das ist etwas, und das Ding ist, diese Durchlässigkeit innerhalb der Institutionen, sei es der Uni, sei es den staatlichen Institutionen, sei es auch in der Wirtschaft, das würde ich auch sagen.
Ja, natürlich.
Es ist keine Durchlässigkeit vorhanden. Wir sind schon, man glaubt es kaum, aber wir sind so Aristokraten geworden wie die Franzosen im 19. Jahrhundert.
Hast du Neil Fergusons neuen Artikel gelesen darüber, dass wir in Wahrheit die Sowjets sind?
Ja, es hat schon was.
21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code, was Bitcoin bringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%.
Hat er nicht Unrecht?
Weil das ist mir auch aufgefallen, wenn du das Ende der Sowjetunion ansiehst, diese völlige, wie soll ich sagen, du hast es Dekadenz genannt, der Eliten, ja, die Abgehobenheit der Eliten, die einfach null Kontakt haben zu dem, was in der Außenwelt passiert. Ja. Geh mal in eine Notenbank hinein und frag sie, wie die Lage ist. Ja. Also das ist ein anderer Stern. Ja. Ich nehme an, das ist in der Außenpolitik ähnlich, ich weiß es nicht.
Ja, ja, schon.
Das hat was zu tun mit, wie du sagst, ne? Die sind dann schon 70 und gehen immer noch nicht weg und es kommt nie zu einer Erneuerung. Es kommt, und die hochgespült werden, sind nicht mehr die Guten, sondern nur noch die quasi in diesem geriatrischen System sich noch am besten orientieren können. Und das merken wir jetzt. Und jetzt sehen wir dabei zu, dass auch die Politiker immer schlechter werden und offensichtlich nicht mehr können, was sie eigentlich tun sollen.
Ich würde dir da zustimmen. Was mich ärgert sozusagen, ist am meisten, dass es keine Spielfläche von außen gibt. Das ist das, was mich ärgert, weil du in den Vereinigten Staaten, egal wie unliebsam du bist, es wird für dich eine Spielfläche geben. Es wird immer unkonventionelle Gruppen geben, die unkonventionell denken. Bei uns ist, wenn du mal als unkonventionell abgestempelt bist, wirst du keine Ressourcen haben und keiner wird dich fördern, damit du das weiterhin unkonventionell bleiben kannst. Das ist das, was mich am meisten ärgert.
In den traditionellen Institutionen.
Ja, aber ich sehe es auch in der Wirtschaft, ehrlich. Also, dass Milliardäre und Millionäre in den Vereinigten Staaten bereit sind zu sagen, okay, wir gründen eine neue Uni, wo sehen wir die Bereitschaft hier im deutschsprachigen Raum?
Wir sind wohlhabend ohne Ende. Im deutschsprachigen Raum ist es total cool, wenn du dein Millionenerbe verteilst mit großem Tamtam, aber nur, wenn du es an die sozialistischen Vereine gibst, das Geld, dann ist es in Ordnung. Wenn du einen Fußballclub damit gründest, dann bist du ein böser Kapitalist.
Ja, das ist etwas, wo das ärgert mich auch maßlos. Erstens, dass eine Vielzahl von Unternehmen nur ihre Verantwortung darin sehen, Steuern zu bezahlen und sonst mit dem Rest nichts am Hut haben wollen. Mhm. Ich sehe, die Verantwortungswahrnehmung von Unternehmen selber in einer Gesellschaft sollte eigentlich viel größer sein.
Aber liegt das nicht auch an den hohen Steuern?
Absolut.
Das liegt daran, dass sie sagen, naja, wenn wir eh schon so viel bezahlen, weißt du, was ich meine? Ja. Das ganze System, das wir in Europa haben, ist ja quasi die Auslagerung der Verantwortung an den Staat. Ja. Und das machen wir als Privatpersonen genauso. Also da brauchen wir uns nicht darüber beschweren, dass das auch bei den Unternehmen passiert.
Ja. Aber die dürfen sich dann nicht im Nachhinein beschweren, wenn die Verhältnisse kippen und sie weniger Geld verdienen als vorher. Das ist das, wo ich denen auch sage. Weil glaub es mir, wenn die Sachen heiß hergehen, ist das Vermögen, das sie haben und das Geld, das sie verdienen, sehr, sehr schnell anders. Oder wird sehr, sehr schnell anders.
Ja, versteh mich nicht falsch. Das ist das. Ich kann den Unmut aller Linker komplett verstehen über den Zustand der Vermögensverteilung und diese ganzen Geschichten. Ja. Wir wissen, dass das... Aber die Lösungen, die sie anbieten, würden das alles nur verschlimmern und sie verstehen es nicht so. Das ist mein Problem mit dieser Herangehensweise, ja. Weil es halt alles vom staatlichen Geldsystem ultimativ kommt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ja etwas lustigerweise, auf das wir uns auch immer einigen konnten, nicht? Also die Sowjetunion hat eine Notenbank und wir haben eine Notenbank und in Djibouti haben sie eine Notenbank und in Indonesien haben sie eine Notenbank. Ja. Also das zieht sich offenbar durch.
Ja, ja, gut, aber das ist etwas, ich muss sagen, bei deiner Community oder generell bei der Bitcoin-Community, das ärgert mich ein bisschen. Man kritisiert das Fiat-Money-System immer. Ich sehe es vielleicht aus einer ein bisschen anders, vielleicht auch aus einer historischen Perspektive ist, ohne das Fiat-Money-System hätten wir diesen schnellen Fortschritt, auch technischen Fortschritt, dass wir einfach Geld so schaffen können, nicht so schnell hingelegt. Das glaube ich schon.
Nein, also verstehe mich nicht falsch. ich bin auch einer, der so in seiner Goldphase lernen musste, dass Fiat Money total okay ist.
Ja.
Dass sogar Gold in seiner Store-Value-Funktion ohne Fiat Money gar nicht funktionieren würde. Mhm. Und für Bitcoin gilt etwas Ähnliches. Mhm. Bitcoin hat theoretisch die technische Möglichkeit, im Notfall auch das Fiat Money als Netzwerk, als System zu ersetzen. Das ist korrekt. Aber ich glaube, es geht nicht darum, also sozusagen, wenn man die Probleme benennt, die entstehen, mhm. dann ist das noch keine, wir müssen das unbedingt wegtun, Kritik.
Ah, okay,
weißt du, was ich meine?
Ja,
wir müssen drüber reden. Mhm. Das ist so ein bisschen so wie mit Ost und West,
ja, recht,
Kapitalismus
ja.
und Sozialismus, ist, während wir das Gleichgewicht hatten, die Westdeutschland musste noch was auf die Beine stellen, damit sie den Ostdeutschen beweisen, bei uns läuft es besser. Mhm. Und das Ganze galt für den gesamten kapitalistischen mhm. Westen. Und unterm Goldstandard war es mit dem Fiat Money ähnlich. Ne? Mm. Du hattest noch einen Gegenspieler, du hattest noch einen Gegenpol. Mm. Und Bitcoin ist dieser neue Gegenpol,
richtig.
Das ist meine Überzeugung.
Richtig, ja.
Weil einfach der Markt regelt.
Absolut.
Aus, ja. Und okay, aber kommen wir mal zurück zu der ganzen Frage Deutschland, Europa und so weiter. Wir haben nämlich jetzt einen Fehler gemacht, finde ich, den wir immer machen in unserer spätwestlichen Dekadenz. Wir tun so, als wären die Länder und die Menschen in Osteuropa vollkommen stimmlos. Und mhm. wir entscheiden im Westen oder in Amerika oder in Russland darüber, was mit denen wird. Aber dürfen die das nicht doch selbst entscheiden? Also die Polen und die Rumänen und die Tschechen und die Ungarn?
Ich meine, da fragst du jemanden, der Diplomatiegeschichte. Ich sage es dir ganz offen, ich meine auch jemand, der in Österreich lebt. Am Ende des Tages sitzen die größeren Mächte auf den kleineren. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist eine historische Tatsache. Natürlich können sie für sich sagen, wir sind national souverän und wir wollen selbstständig entscheiden. Aber ich fürchte, dass die großen Mächte mehr Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung haben oder in den Möglichkeiten, die sie haben, als sie selber zugestehen wollen. Es ist und bleibt einfach so schlicht und einfach, weil jemand die Macht hat, dich zu etwas zu zwingen, ob es dir gefällt oder nicht. Und diese Macht, dich zu etwas zu zwingen, kann wirtschaftlicher Natur sein. Meistens ist aber jener Natur, dass dir jemand die Pistole an den Schädel drückt.
Ja. Aber glaubst du, dass es möglich ist, dass diese Situation von 1989, dass wirklich die russische Einflusssphäre bis an die Ostgrenze Deutschlands reicht, bis irgendwie 200 Kilometer von hier in den Osten reicht, dass das wieder möglich ist?
Na, also bis Deutschland, also bis zur deutschen Grenze.
Die Polen spielen da nicht mit.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich.
Und zu Recht, by the way.
Ja,
also,
ja.
Also worum es mir geht, ist das, du bist Historiker, aber ja. So, meine Obsession ist ein bisschen so das Ende, des, also gerade die Welt, was die Russen da in Osteuropa aufgeführt haben.
Ja.
Im Sinne von als Sowjetunion. Mhm. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass die Regimes, die ihre eigenen Menschen brutal unterdrückt haben in Ostdeutschland, in Polen und so weiter, das waren immer Lokale. Also zum Teil waren es welche, die in Russland ausgebildet wurden und dann zurückgeschickt wurden. Aber es waren jetzt nicht die Russen, die da persönlich drin gesessen sind. Aber dass die Menschen in Osteuropa alles unternehmen werden, um das zu verhindern, dass die Russen wiederkommen, das verstehe ich zu 100%.
Ja, also dass sie jetzt erobert werden, glaube ich nicht. Aber dass sie... Du heißt ja nicht, dass wenn ich jemanden, also wir wurden ja auch nicht von den Vereinigten Staaten erobert, also bis dato. Und trotzdem haben sie einen gewaltigen Einfluss auf unsere Handlungsoptionen. Und ich fürchte, das ist in Osteuropa genauso. Die Osteuropäer haben nur die Handlungsoptionen, die ihnen in dem Fall jemand bereit ist zuzuwilligen. Natürlich haben sie selber welche, aber in Anbetracht der größeren Staaten sind sie vielfach geringer, kleiner. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn die Vereinigten Staaten sich morgen aus der Ukraine zurückziehen, ist es vorbei. Ganz einfach ist es. Wenn die Vereinigten Staaten morgen sagen, wir sind mit Taiwan beschäftigt, ihr kümmert euch um die Verteidigung des NATO-Territoriums, bleibt das auf welchen Staat hängen? Natürlich der die größten wirtschaftlichen und militärischen Potenzial hat, in dem Fall Deutschland. Und die Frage ist natürlich an dieser Stelle, sind wir bereit, unsere Buben hinzuschicken, um das Baltikum zu verteidigen, im Zweifelsfall um Polen zu verteidigen und so weiter.
Aber wenn wir nicht, also du sagst, Europa ist verloren.
Mhm.
Wenn wir nicht dazu bereit sind und nach der Ukraine die Russen anfangen, russische Minorities im Baltikum zu quote unquote beschützen und dann einfach mal reinmarschieren und dann die NATO nicht reagiert und die EU nicht reagiert, dann sind ja beide Vereine tot.
Richtig, völlig richtig. Völlig richtig. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, mit welchen Mitteln heute denn Deutschland auf das, den Einmarsch reagieren sollte. Deutschland produziert 3 Panzer im Monat. Status quo. Deutschland hat jetzt 2 Jahre, um seine Wirtschaft entsprechend den geopolitischen Herausforderungen aufzustellen. Sie macht es langsam, viel zu langsam, während die Russen 30% ihres Budgets gerade für Rüstung ausgeben. Also, ich tue mir ehrlich gesagt, wenn die Amerikaner sich hier verabschieden, dann ist es wirklich ein unglaublich großer Unsicherheitsmoment, wo ich nicht sagen traue, was passieren kann. Aber ich halte alles für möglich.
Aber glaubst du, dass sie sich verabschieden? Weil du hast gesagt, dass sie sich Richtung... Ist das wirklich eine Gefahr, dass die Amerikaner einfach sagen... Bei Trump hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, ja. Aber ist das eine Gefahr, dass sie sagen, wir überlassen die Europäer den Europäern?
Ja, also meiner Ansicht nach schlicht und einfach, weil für mich die Zahlen es einfach hergeben. Ich gebe dir ein Beispiel. 1914, das Deutsche Kaiserreich hatte 1/3 der Wirtschaftskraft der USA. Die Achsenmächte 1945 hatten alle zusammen nicht so viel BIP wie die USA. Die Sowjetunion hatte 3/4 oder die Hälfte des BIPs der USA.
Mit gefälschten Zahlen.
Mit gefälschten Zahlen auch noch. Und China ist wirklich sehr nahe dran.
Aber auch mit gefälschten Zahlen.
Mag sein. Tatsache ist aber, also rein von den militärischen Kapazitäten, wenn wir die hernehmen, das 200-fache der Schiffsbaukapazität der Vereinigten Staaten. Unfassbar. Kann man sich gar nicht mal ausmalen.
Aber wie viel militärische Erfahrung haben die Chinesen, außer dass sie mit Knüppeln und...
Das ist für mich auch natürlich der große Unsicherheitsfaktor sozusagen. Sie haben keine militärische Erfahrung. Aber ich glaube, deren Wille, Taiwan einzunehmen, ist größer als der Wille der Vereinigten Staaten, es zu verteidigen.
Was ist, wenn die Chinesen Taiwan angreifen, die Amerikaner im Kreml anrufen und sagen, Putin, sind wir wieder Freunde? Mhm. Was sagt der Putin dann? Weil angeblich sind ja der Putin und der Xi beste Freunde. Der muss sich ja dann entscheiden.
Oh, ich glaube, die werden sehr pragmatisch sein. Russland ist in einer sehr guten Lage, die 2 Lager gegeneinander auszuspielen. Ja. Und für uns Europäer heißt das überhaupt nichts Gutes. Weil das Objekt, gegen das man sie ausspielt, sind wir. Putin wird sagen, in Osteuropa, da gibt es ein paar Sachen, die geregelt gehören, bevor ich dich in China unterstütze oder rund um Taiwan. Potenziell. Was wäre wenn?
Also, Moment. Also, was du, das Szenario, das du ja an die Wand malst, ist, dass Washington es geschafft hat, eine europäische politische Einigung zu verhindern.
Ja.
Dass sie es geschafft haben, und das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, eine europäische wirtschaftliche Einigung zu verhindern, weil der Euro war mal ein durchaus vielversprechendes Projekt, richtig, das in meinen Augen von den Amerikanern extrem geschickt unterwandert und zerstört wurde. Extrem geschickt. Ja? Der Todesschuss war die Sperrung der russischen Währungsreserven. Das war das Ende eigentlich in meinen Augen. Also du sagst, Europa ist voll, ich sage, der Euro ist, das ist also, das hat sich für mich erledigt. Mhm. Ja? Nämlich nicht als der Euro als Währung wird schon weiter funktionieren, aber die Idee, dass wir das nutzen können, um eine als souveräne europäische Kapitalmarkt, souveräne europäische Politik mit Euro im Zentrum aufzustellen, das ist gegessen, weil weder die Russen noch die Chinesen werden den Euro als tolle Alternative sehen, wenn wir bei denselben Sanktionen mitmachen, die Amerikaner vorgeben. So verständlich das politisch ist alles. Geht es jetzt nur um diese Perspektive. Und jetzt sagst du dann, wenn sozusagen das Verhältnis zwischen den Russen und den Europäern komplett zerstört ist, zwischen Berlin und Moskau komplett zerstört ist, dann machen die Amerikaner einen 180-Grad-Dreh und sagen, sie sind jetzt wieder gut, aber erst recht zu unserem Nachteil.
Wenn Taiwan akut wird und die Vereinigten Staaten es nicht, also und die Chinesen wirklich so stark sind, dass sie die Vereinigten Staaten wirklich beschäftigen und nicht nur sogar besiegen können, was hat denn die Vereinigten Staaten für eine Wahl? Asien ist so viel wichtiger als Europa.
Aber dann wäre ja das, was du vorher kritisiert hast, nämlich dass Europa kein eigenes Profil hat, dann würde es uns zwingen, das wieder zu entwickeln. Das wäre der Moment, wo wir entweder das entwickeln oder wir gehen komplett. Wir sind
jetzt,
einfach weg.
Jetzt ist der Moment, wo wir drüber... Wir diskutieren nicht. Nico, wir diskutieren nicht drüber. Wir sind die Ersten, die über sowas diskutieren. Ich lese sowas in keiner Zeitung.
Sie haben es hier gehört. Weltpremiere. Ja, in einem Bitcoin-Podcast.
Ja, also ja? Es ist ja wirklich so. Ich hock da und ich lese wirklich die deutschen Außenpolitik-Experten mit allem drum dran. Die glauben, die Vereinigten Staaten stehen zu uns bis zum Tod. Ich kann euch sagen, das ist nicht der Fall. Die Amerikaner haben strategische Interessen und die führen sie notfalls zum Nachteil der Europäer aus, ob es uns gefällt oder nicht. Am Ende des Tages in dieser Welt zählt Macht. Und wenn wir Europäer sie nicht auf den Tisch bringen können und es andere tun können, passiert das zu unserem Nachteil. Sie sind natürlich unser Verbündeter, verstehe mich nicht, ich bin am Ende des Tages, mir sind die Vereinigten Staaten sehr nahe.
Das sage ich auch immer, ja, ganz nüchtern betrachtet, mich fragt ja keiner, aber wenn ich mir sozusagen die Optionen ansehe, und weil offenbar europäische Eigenständigkeit keine Option ist, dann sind mir die Amerikaner als, sage ich jetzt mal, gelinde gesagt, Schutzherren immer noch 100-mal lieber als die Russen oder die Chinesen.
Wenn das der Fall sein sollte, muss nicht de facto der Fall sein. Die Frage ist auch, was wollen wir selber sein? Wollen wir sozusagen wirklich, dass wir immer einen Patron über uns haben?
Nein, ich sage nur, wenn das nicht möglich ist.
Ach so, wenn das nicht möglich ist, ja.
Weil wer ist wir? Das ist ja das Ding.
Ja, das ist, du hast eh recht.
Es fängt einmal damit an, dass die Deutschen ja nicht über ihre eigenen Interessen sprechen dürfen, weil sie die Deutschen sind. So. Ja. Ja, das ist aus demselben Grund, warum sie nicht in Osteuropa. Eigentlich hätten sie ja nach der Wiedervereinigung so eine Art Schutzmacht der Länder in Osteuropa darstellen können, um sie vor den Russen zu beschützen. Ja. Aber das wäre natürlich dann, der böse Deutsche steht wieder auf und so. Mhm. Und das ist halt diese Urangst oder diese auch berechtigte Sorge natürlich, um Gottes Willen. Ja, wir haben damit keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja? Aber gleichzeitig, du kannst halt schlecht nationale Interessen irgendwie im Dialog entwickeln, weil du sie nicht mal formulieren darfst.
Hey, wir befinden uns gerade an einem Punkt. Es ist wirklich, also was ich krass finde, wirklich, ist, dass wir, also in Deutschland insbesondere, nicht, also keiner kann mir sagen, was deutsche Interessen sind.
Wärmepumpe. So.
Ja, verrückt. Völlig verrückt. Wir sind völlig verrückt geworden. Also, und das Ding ist, wir sind in einer Zeit verrückt, wo die Sachen uns um die Ohren fliegen.
Ja.
Also, das ist wirklich erstaunlich. Und ich habe mir gedacht, wir lernen draus. Aber wir tun es nicht. Oder tun es in einer Geschwindigkeit, wo Sachen eintreten können, wo wir dann vor vollendete Tatsachen stehen. Viel zu langsam. Keine Ahnung. Also deshalb ist mein Europabild so düster. Weil ich sehe die Männer und Frauen nicht in den politischen Systemen, in den Institutionen, in den Eliten, die wir haben, die das Ding wieder auf Vordermann bringen. Ich sehe es wirklich nicht.
Gibt es politische Parallelen, also historische Parallelen zu der Situation, in der wir heute gerade sind? Weil im positiven Sinne habe ich den Eindruck, dass es zumindest so ist, dass jetzt sitzen wir hier und reden drüber. Also ich sage jetzt mal, die Geschichte ist gerade live zu erleben. Und ich habe jetzt zum Beispiel ich glaube, jeder, der uns zuhört, wird wissen, wir machen das hier in einem offenen Gespräch, einfach nur, weil wir wissen, wir müssen drüber reden. Wir haben auch nicht die Lösung, aber irgendwo muss man anfangen.
Ey, voll.
Und vor 5 Jahren hätte das auch noch keiner gemacht, weil das macht man halt einfach nicht. Und jetzt macht man halt, ja. Also sozusagen, aber wo sind da die, siehst du Parallelen? Gibt es eine Phase in der Geschichte, die dir bekannt ist, die dich daran erinnert, was wir jetzt gerade mitmachen?
Ich muss sagen, es erinnert mich vieles an wirklich, also Niall Fergusons Vergleich, wir sind die Sowjetunion, das Ende der Sowjetunion und der Vorabend der Französischen Revolution, das erinnert mich schon sehr. Also wie die Eliten damals gedacht haben, wenn man de Tocquilles Buch liest zur Französischen Revolution, ist unheimlich ähnlich, wie die Eliten heute denken. Wirklich erstaunlich.
Aber ich meine, ich weiß nicht viel über die Französische Revolution, aber soweit ich mich erinnern kann, das ist auch nicht gut ausgegangen.
Ja, ich würde sagen, es ist nicht gut ausgegangen, ja. Na gut, sie haben fast den Kontinent erobert mit einem sehr, sehr fähigen General. Aber für uns, ich glaube, für uns ist da nichts mehr zu erobern. Es bleibt dann nichts mehr zu erobern.
Ich frage deswegen, weil die die Rebellen in Osteuropa, abgesehen einmal davon, dass, auch wenn du gesagt hast, die Russen hätten die Wiedervereinigung zugelassen, ja, das ist ja alles passiert, das ist ja total interessant, oder? Das ist ja, der Gorbatschow hat ja nie gesagt, die Deutschen dürfen sich wiedervereinigen, das ist ihm einfach entglitten.
Ja.
Der hat einfach irgendwann gesagt, okay, wir können jetzt in Osteuropa nicht mehr mit den Panzern reinfahren, und damit war die gesamte Untermauerung, Schutzmacht der osteuropäischen Regime kaputt.
Ja,
die haben einfach geglaubt, sie können verhandeln, und damit wurde das abgewickelt.
Aber, und das ist etwas, wo Gorbatschow zu wenig Credit kriegt, finde ich, im deutschsprachigen Raum, und für das er in Russland übrigens verteufelt wird. Er hätte mit den Panzern reinfahren können. Er hätte dort ein Inferno hinterlassen können. Und glaube es mir, wenn er das getan hätte, würden die Amerikaner und die Deutschen am Tisch sitzen und hätten sehr wohl ihm zugesagt, die NATO nicht nach Osten zu erweitern.
Ah, das haben sie ja gemacht. Das haben sie ja gemacht 1956 in Ungarn, das haben sie gemacht 1968 in Prag, und dann haben sie es noch und noch gemacht. Ja.
Aber nicht vertraglich festgelegt.
Nein, sie sind mit den Panzern reingefahren, meine ich.
Ja, das haben sie gemacht.
Die Ungarn haben 1956, als offiziell sind ja die Panzer reingefahren, sind sie reingefahren mit dem Ding, dass man sie jetzt befreit von den Konterrevolutionären. Und in Budapest gab es damals den Witz, die Russen kommen als Freunde, stellt euch vor, sie kämen als Feinde. Ja? Das wäre erst mühsam. Ja?
Ja, das war zynisch. Ja, aber ist gut.
Aber jedenfalls also was ich, wo waren wir jetzt?
Ja, wir waren bei sozusagen, dass Gorbatschow
freiwillig zurückgezogen. Genau, er hätte reinfahren können, das ist korrekt.
Ja.
Aber die Frage wäre ja damals gewesen, zu welchem Zweck? Was gab es damals noch zu retten? Also die haben offenbar...
Aber sie hätten ihre Einflusssphäre auch neutralisieren können.
Aber das ist ja der Punkt.
Mhm.
Du hast ja auch gesagt, die Amerikaner könnten potenziell sogar ihr Imperium in Europa vernachlässigen, aufgeben.
Ja.
Und genau das haben die Sowjets damals gemacht. Die Sowjets haben gesagt, das bringt nichts, die sind nur mühsam, die machen nie, was wir ihnen sagen, die kosten uns wirtschaftlich nur Geld, wozu soll man uns das jetzt antun, wir haben unsere eigenen Probleme.
Ja, aber, und das ist der Unterschied, man tritt sie nicht an den Westen ab, sondern sozusagen, es wird weder meine noch deine Einflusssphäre.
Gut, das war damals aber nicht klar.
Das war damals nicht klar, das ist schon richtig, aber man hat den russischen Protest bei der Diskussion um die NATO bei der ersten bereits schon laut gehört. Sie waren einfach nur zu schwach, sich zu widersetzen.
Mhm.
Aber für mich, also wenn ich die Dokumente durchgehe und wenn man sie liest, das war nur eine Frage der Zeit, bis die Sachen hochgehen. Für jede große Macht, die auf was sich hält, hätte das gemacht.
Und die Ukrainer sind jetzt einfach nur... die extrem unglücklichen Opfer dieser Gemengenlage, für die sie eigentlich nichts können.
Für diese Sache können sie am wenigsten was, ja. Aber so ist Großmachtpolitik, es ist wirklich gnadenlos.
Aber heißt das, dass wir jetzt ernsthaft uns Gedanken machen müssen wegen eines Krieges in Westeuropa?
Eines Krieges in Westeuropa? Nein, aber... Aber was unsere Zukunft betrifft im Gesamten, die Vereinigten Staaten haben ja zum Beispiel für sich einen Grund, wieso sie in jedem wichtigen Region dieser Welt keinen Hegemon geben soll. Weil der Hegemon hat die Mittel, militärischen Mittel, aber auch die wirtschaftlichen Mittel, Überseeinteressen zu vertreten. Und nicht nur Überseeinteressen zu vertreten, sondern sich auch die wirtschaftlichen Verhältnisse so anzupassen, wie es ihm gefällt. Die Handelswege so zu bestimmen, wie es ihm gefällt. Die Regulatorik zu bestimmen, wie es ihm gefällt. Die Absatzmärkte zu bestimmen, wie es ihm gefällt. Du bestimmst schon sehr, sehr viel, wenn du Hegemon wo bist. Mhm. Und natürlich haben die Vereinigten Staaten zum Beispiel beispielsweise kein Interesse, dass es ein einheitliches Europa, also ein politisch vereintes, oder ein hegemoniales China in Asien gibt, weil es zu ihrem Nachteil geschieht.
Wird die EU das überleben?
Das, was wir heute erleben?
Mhm. Die nächsten 50 Jahre? Die nächsten 10 Jahre?
Gott, steh uns bei. Ich hab keine Ahnung. Aber wir sind an einem Punkt... Wir sind an einem unglaublich kritischen Punkt. Ich habe mich letztens unterhalten mit jemandem. Ich habe echt lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Und zwar, der ist beratend tätig im Europäischen Parlament, ein wirklich kluger Kopf. Und ich habe ihn gefragt, ja, sag mal, wie ist die Wahrnehmung der europäischen Abgeordneten dort? Und er kam so, Murmel, ich sitze da und glaube es mir, ich fühle mich genauso, so muss ich gefühlt haben, wie Ludwig XVI. Und die sagen, es läuft alles Bombe. alles läuft Bombe, was wir da machen. Also ein Optimismus ist anscheinend da, ja. Also ich sehe nicht.
Also was ich damit sagen wollte, ist, ich kenne diese Abgehobenheit. Natürlich gibt es dort auch Ausnahmen. Ja. Aber das ist ja, und wenn du dann diese Kommissare siehst, die dann irgendwie sagen, ah, wir haben jetzt wer ist der erste Kontinent mit einer AI-Regulation? Ne?
Ja, absolut.
Und was das Erste, was passiert ist, dass Apple seine AI-Produkte nicht in Europa ausrollt.
Du wirst es nicht glauben. Weißt du, was mir passiert ist?
Ich bin letztens, und da sind sie auch noch stolz drauf. Machen sie Selfies und
es ist unglaublich.
Feiern sich.
Es ist unglaublich. Ich bin letztens zusammengesessen, eine Bürokratin, und die hat mir auch, also bei einem Panel, und die hat gesagt, mein Gott, wir sind unheimlich stolz auf diese AI-Regulation. Da waren wir bei den Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und die beneiden uns sogar drum.
Ja.
Ja, natürlich.
Aber denselben Bullshit haben sie bei der Kryptoregulierung auch erzählt.
Unglaublich.
Nee, wenn du als Bürokrat irgendwo zu einem anderen Bürokraten hinfasst und sagst, schau mal, wir machen noch mehr Bürokratie als du, dann natürlich wird der durchsagen, das würde ich auch gerne machen.
Ja, aber das ist ein guter Grund, wieso sie es nicht verabschieden, oder?
Ja, nein, es ist irre. Das ist wirklich etwas, also wenn es wirklich so ist, dass alles, was Europa noch kann, ist mühsame Regulierungen schreiben und den Leuten Cookie-Wegklicker in den Browser drücken, ja? Also. Was soll denn das dann auch noch?
Warum ich mir beispielsweise um die Vereinigten Staaten am wenigsten Sorgen mache, ist eine Sache. Immer noch die größten Talente dieser Welt wollen dorthin. Und solange das der Fall ist, wird dieser Staat Weltspitze spielen. Ein Beispiel. Von den chinesischen Studenten, die in den Vereinigten Staaten studieren, gehen 25% nach Hause. Mhm. 75% bleiben.
Natürlich.
So. Unsere Studenten, die wirklich Weltspitze spielen, die sind nicht in Europa. Mhm. Die bleiben auch weg. Die kommen auch nicht mehr zurück. Und was mir Sorgen macht, ist, wir bilden die Generation, unsere Institutionen zumindest, die Bildungsinstitutionen, insbesondere die Universitäten, bilden die Leute nicht mehr aus für das, was kommt. Ich habe letztens in der NZZ gelesen, es gibt 200 Lehrstühle für Gender. Ich meine, okay, man sagt, okay, weißt du was, es soll ein paar geben, soll gut sein, bitte. Aber 200 Stück? Und andererseits haben wir in Deutschland beispielsweise einen einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte. In Österreich, also in Wien, haben wir nicht mal einen einzigen Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte. Nicht mal einen einzigen. Ich weiß nicht, woher die guten Generationen kommen sollten. Ich meine das wirklich ernst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Wir machen gerade mehr Wirtschaftsgeschichte in diesem Podcast als auf der Uni, oder wie?
Also auf jeden Fall, ich meine, es gibt schon ein paar sehr gute Dozenten, das muss ich schon sagen.
Ich kenne sogar einen.
Ja, siehst du? Ja. Aber wir haben, also nicht mal einen Professor, wir haben...
Es gibt keinen Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte.
Ja, es gibt keinen Lehrstuhl für
Wirtschaftsgeschichte. Nicht mal
in
der WU?
Nein, in Wien gibt es keinen, also an der Universität Wien auch nicht, nein.
Also ich glaube...
Aber woher sollen die Generationen denn kommen? Irgendwo musst du ja die Sachen lernen. Und das ist etwas, was ich bei den Eliten in den Vereinigten Staaten, man kann sie ja kritisieren, wie man will, aber die zweite und dritte Reihe sind dort top, top, top notch und die kennen sich aus.
Und das ist eben das Problem, das hast du eben das sind wir wieder bei den Sowjets, das hast du eben dort auch gehabt, nicht? Dass nach einer gewissen Zeit, gerade in diesem marxistisch-leninistischen Bullshit, ja, dass du quasi die Leute nicht mehr danach selektiert hast, ob sie gut waren oder ob sie was gewusst haben, absolut, sondern nur, ob sie quasi die bescheuerten Theorien besser indoktriniert wurden und besser drauf hatten. Und die Wahrheit hat sich ständig verschoben, nicht? Ja. Alle haben gewusst, was in der Zeitung steht, ist Unsinn, aber sie müssen es trotzdem lesen, um zu wissen, was dürfen sie noch sagen, so. Ja. Ja, ist ja so. Das ist wirklich so. Ja. Ich weiß, wir dürfen alles sagen. Es ist heute anders als damals, natürlich bei uns. Du darfst natürlich am Stammtisch alles sagen. Ja. Sogar im Gegenteil. Wenn du in Österreich am Land am Stammtisch sitzt und du bist politisch korrekt, nach klassischem Sinne, dann bist du dort der Unkorrekte.
Ja.
Ja, da darfst du nur das Gegenteil sagen.
Ja.
Ja? Also du darfst schon alles sagen. Aber auf dieser institutionellen Ebene, von der du sprichst, dort, wo quasi die Entscheidungsträger geformt werden und dann später die Eliten, da gibt es schon Kontrolle.
Absolut. Und unglaublich eigentlich auch. Also allein schon, dass ich als Student mir teilweise mein Mastersubjekt nicht mehr aussuchen kann, sondern unheimlich eingeschränkt werde aufgrund der Professoren, die verfügbar sind dafür überhaupt. Wir hatten in Europa mal einen ganz anderen unkonventionellen Geist. Wir haben wirklich die interessantesten Leute hervorgebracht, die keiner Norm entsprachen, aber trotzdem ihre geistige Spielwiese hatten, in der sie sich austoben dürften.
Aber das war alles vor dem Ersten Weltkrieg.
Ja, und das ist vorbei. Wir haben das einfach nicht mehr. Wir haben das auf medialer Ebene nicht, also im medialen Sektor nicht. Wir haben das auf der Universitätsebene nicht. Naja, woher soll es kommen? Wir haben es auf der Staatsebene nicht. Woher soll es kommen? Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ist eine der Folgen der Amerikaner, dass es ihnen gelingt, auch bei den Eliten eine gewisse Dynamik drin zu haben? Ja. Ich denke da jetzt zum Beispiel jetzt die Tech-Giganten, ja. Die gab es einfach vor 20 Jahren noch nicht. Ja. Ja, und ich denke mir, wenn da ein bisschen Dynamik und frischer Wind reinkommt, Dann verschiebt das auch wieder die Gemengelage. Jetzt zum Beispiel sehen wir gerade, wie sich die ganze Debatte rund um Bitcoin und Krypto von komplett Anti auf Pro stellt, weil jetzt plötzlich, ja, es ist Lobbyismus, es wird einfach bezahlt, das ist halt so, ja, aber das ist in der EU auch nicht anders, aber da wird einfach bezahlt und plötzlich ist der Trump ist pro Bitcoin und ist pro Krypto und jetzt plötzlich ist der Biden auch pro Krypto und dann lassen sie Julian Assange frei, was ich von heute auf morgen plötzlich, also crazy, ja. Und übrigens, ich weiß nicht, wann das rauskommt und das wird jetzt ein paar Wochen erst danach sein, aber ich freue mich natürlich sehr. Mhm. Für ihn vor allem natürlich. Das heißt, ich sehe bei den Amerikanern, die, trotz allem, weil da ist ja auch sozusagen auf der, sage ich jetzt mal, Wogenseite, sind die ja auch noch schon weiter als wir. Aber trotz allem schaffen die das irgendwo noch was im Blick zu haben.
Ja, weil sie die Individuen dafür haben. Und die, also sie haben das Geld, sie haben die Individuen. Wir hätten die Individuen ja auch. Also wir sitzen ja auch an einem Tisch, wo wir sagen, okay, irgendwie finden wir alles komisch, was abgeht. Aber uns das in eine institutionelle Form zu gießen, sind relativ beschränkt. Und das haben die aber dort schon. Und das ist das, was uns in Europa fehlt. Wir können die Institutionen nur von innen heraus oder top-down ändern. Die Amerikaner können sie von außen ändern. Sie können gründen einfach neue. Ganz einfach. Sie gründen einfach neue.
Aber gibt es nicht auch die Gefahr, dass wir das jetzt völlig übersehen, dass die Amerikaner trotzdem schon über dem Zenit sind und einfach ein absteigendes Imperium und dass jetzt wirklich die Chinesen kommen? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, dass die Chinesen mit ihrer Demografie und so weiter, dass das nicht funktionieren wird. Aber das ist wieder das nächste Thema. Aber es gibt ja noch immer die sagen, naja, das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, jetzt kommt das chinesische.
Solange die klügsten Köpfe der Welt dorthin wollen und sich dort austoben dürfen, jedweder Form in jedwedem Fach, mache ich mir um die keine Sorgen.
Das stimmt. Weil diese Freiheit des Denkens und des Wirtschaftens, das ist ja der Kernvorteil der Amerikaner.
Absolut.
Weil das darf ich ja in China nicht.
Absolut.
Wenn ich in China zu mächtig bin,
bist weg.
Und einer der Gründe, das verstehen ja wiederum die Europäer nicht, einer der Gründe, warum so einer wie der Musk dann Twitter kauft, ist, dass er gesehen hat, was die Kommunisten in China mit Jack Ma gemacht haben.
Ja.
Und die können schon hochrechnen, was passiert in Amerika, wenn es dort zu stark nach links geht. Dass dann auch diese Tech-Milliardäre ins Auge genommen werden. Und deswegen versuchen sie jetzt sozusagen das Spielfeld des öffentlich Machbaren und Sagbaren so weit auszuweiten. Das triggert halt bei uns alle fürchterlich. Ja, weil das darf er ja nicht. Das darf er ja nicht machen, das darf er ja nicht sagen. Ja? Aber abgesehen davon, dass er sich mit so einem Twitter-Kauf und dann einen riesen Verlust bauen, spart er sich auch sehr viel Steuern auf das. Ne? Das kannst du dann abschreiben. Aber es ist ein anderes Thema. Die haben die Dynamik drinnen und jetzt wollte ich dich schon seit langem fragen, was hältst du denn von Peter Seihan? Den musst du doch kennen, oder?
Der sagt mir was. Der sagt mir, war der nicht bei Joe Rogan Podcast?
Der war bei Joe Rogan und hat dort völligen Bullshit über Bitcoin geredet.
Okay.
Der legendäre Satz gebracht, dass wer ist Peter Seihan? Das ist so der Geopolitik-Guru auf YouTube. Aber auf YouTube. Ja, aber der ist gut auf YouTube, ist er Dings. Und hat dann dort mit dem Brustton der Überzeugung völligen Bullshit gelabert über Bitcoin und dass das Krypto war immer schon ein Scam, alles war ein Scam und wird alles auf Null gehen, außer Bitcoin. Bitcoin wird der Preis wieder in den Minusbereich gehen, wegen der Umweltkosten. Also da hast du schon gesehen, da hast du gemerkt, der hat sich mit dem Null beschäftigt, aber diese Leute liebe ich überhaupt. Die mit dem Brust, haben sich nie damit beschäftigt, aber mit dem Brustton der Überzeugung wissen, was Sache ist.
Ja.
Und deswegen tue ich mir schwer, den in anderen Dingen ernst zu nehmen. Aber der sagt zum Beispiel A, Er sagt, Deutschland schafft sich ab, sowohl demografisch, Einwanderung, als auch politisch, Eliten, das, was wir heute alles besprochen haben. Der sagt klipp und klar, wenn das so weitergeht, wird es Deutschland einfach in 50, 60 Jahren einfach nicht mehr geben, in seiner, als Nation. Ja? Aber er sagt das Ähnliches auch über China, aufgrund der Demografie, weil die dort wegen der Ein-Kind-Politik werden sie sich bis 2060 verhalbieren. Jetzt, was du noch machen kannst, ist Migration, aber die Migration geht in die andere Richtung. Ne? Also die wollen alle weg, die wollen nicht, niemand will nach China migrieren, außer halt untere Arbeitsschichten, aber sicher nicht jetzt Dings. Und er sagt halt, und das sind also nicht der Einzige, sagt, mit diesem demografischen Bild wird das chinesische Regime, so wie wir es heute kennen, unmöglich an der Macht bleiben können.
Ja, gut möglich, gut möglich. Ich würde zwar, das demografische Problem ist ein großes, aber im Kriegsfall ist es, glaube ich, überschaubar, weil sie sind trotzdem 1,5 Milliarden, selbst wenn es weniger sind, von mir aus 700 Millionen wird das reichen, große Konflikte zu führen. Was Deutschland betrifft, ja, ich glaube, ich weiß nicht, also ich würd den Status quo, wenn es so weitergeht, sind wir wirklich verloren. Aber das Ding ist ja andererseits, wir haben ja alle Mittel, uns aufzuraffen. Aufzuraufen und zu sagen, okay, wir machen es anders. Bei uns scheitert es an einer einzigen Sache und das ist dem Willen. Und an den Leuten, die das könnten. Das ist so die Sache.
Es gibt diese eine Geschichte, die wirklich alles wunderbar zusammenfasst, rund um das deutsche Selbstbestimmungsgesetz. Weißt du, was ich meine? Wo du dein Geschlecht ändern kannst. Ich glaube, zweimal im Jahr oder einmal pro Jahr. Das hat offenbar den Passus, der sagt, aber im Kriegsfall entscheiden wir, wer ein Mann ist.
Wirklich?
Ja, ja, sicher. Sicher.
Das steht
ja,
drin.
Ja, ja. Ja.
Oh, fantastisch.
Weil natürlich dann sozusagen, da sind die Karten vom Tisch, ja, und dann ist wieder Ernstfall angesagt. Ja, ja. Da gab es offenbar jemanden, der da mitgedacht hat. Nee, natürlich, weil wenn du ein Gesetz hast, in dem steht, du kannst dein Geschlecht ändern und dann gibt es einen Krieg und es werden nur die Männer eingezogen, dann wechseln alle Männer auf Frauen und werden nicht eingezogen, oder?
Ja, das ist wirklich interessant. Also ich glaube, wir haben, eben weil wir keine existenziellen Probleme haben wir versucht, die menschliche Natur auszusetzen. Sie abzuschaffen.
Ja, aber das ist ja Sozialismus. Das ist ja der Kern von Sozialismus, die menschliche Natur abschaffen.
Man muss auch sagen, wo du das erwähnt hast, fand ich auch faszinierend, wo du sagst, okay, die Konservativen und die Liberalen versuchen in den Vereinigten Staaten sich immer stärker auszudehnen oder mitzumischen und sozusagen kauft Twitter auf.
Sie sind aktiv.
Ja, ja. Das waren sie im deutschsprachigen Raum seit 1990 nicht mehr. Wir haben wirklich, also wenn du fragst, was hat uns ruiniert, ist die Hegemonie der Linken im medialen Sektor, in den Universitäten. Es hat uns ruiniert. Und natürlich das selbstverschuldete, das muss man auch sagen, die Linken sind per se nicht schuld dran, sondern die Konservativen haben sich komplett zurückgezogen, die Liberalen genauso.
Genau, es spricht ja nichts gegen Linke, um Gottes Absolut. Willen, sondern es braucht immer einen Diskurs.
Eine Balance. Wo jeder sein Spielfeld hat.
Das hat auch in Österreich lange gut funktioniert mit den Sozialpartnern und so weiter.
Absolut, ja, aber sie sind alle, ich meine, wo, ganz ehrlich, wenn du sagst, okay, du willst Karriere machen, wo gehen die meisten Leute hin aus dem konservativen oder liberalen Milieu? Sagen, weißt du was, ich gehe Geld verdienen, was tue ich mir, Universitäten, also was heißt der Professor? Ein bist deppert worden. Oder was mache ich in Medien?
Ja.
Aber das sind alles zwei Institutionen, die den Geist eines Landes formen.
Da gab es dieses großartige kleinen Artikel im Standard, österreichische, das, was man linksliberale Zeitung nennt, ja. Also die österreichische Süddeutsche, österreichische Guardian, ja. Und die haben, da gab es eine Umfrage unter 25 oder 35.000 jungen Österreichern zwischen 18 und 25. Eine unglaubliche Umfrage, weil normalerweise für eine Sonntagsfrage macht man 500 Anrufe und dann weiß man, wie das Land wählen wird. Und dann zehntausende Leute zu befragen, ist unheard of. Und im Standard war, ja, die Jugend sich aufgegeben. Wir müssen uns gruseln. Ja? Und ich denke mir, okay, das lese ich jetzt. Ja, was ist, was will die Jugend, was die Autorin, klassische Standardautorin, was der so Angst macht. Ja? Mm. Weißt du, was die jungen Leute in Österreich wollen? Mm. Hast du es mitbekommen, die Umfrage?
Ich glaube an
der... Ich sag's dir, ich muss okay, sagen. Bitte. Sie wollen Job, Familie, Haus, Auto und Fleisch essen. Ja? Und wenn ein Standard das Ende des Abendlandes, aber im Gegenteil, sozusagen, das Ende ist eigentlich, wenn sie das nicht mehr wollen. So. Das ist ja, ich habe ja nicht geschrieben auf Twitter, ja, come on, nicht böse sein, aber das ist das Normal, natürlich ist das Normalste auf der Welt. Und das braucht niemanden zu gruseln, haben sich eh alle drüber lustig gemacht. Aber allein, ich weiß ja, wie das funktioniert in den Redaktionsstuben, die sind genauso, wie du richtig sagst, die sind schon so weit weg. Ja? Die leben in ihrer eigenen Realität. Und die glauben wirklich, und du hast recht, natürlich, ja, die alten 68er, die sitzen im Elfenbeinturm immer noch, ja, und lassen auch niemanden nach, ja. Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist: Nico, wo gehst du hin in Sachen Bitcoin, Kauf, Verkauf oder Services für Unternehmen? Und da ist die Antwort ganz klar: Coinfinity. Das sind seriöse Bitcoiner mit endlos viel Erfahrung. Der Service ist legendär, die Preise sind fair und mit dem Code WasBitcoin bringt, spart ihr euch obendrein noch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr. Kauf, Verkauf, Sparplan, Firmenbetreuung und sogar Lightning Network hat Coinfinity im Programm. Schaut auf jeden Fall rein bei coinfinity.co. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Wallek und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Die einen sind damit beschäftigt, sich gegen die Woken zu wehren. Da gibt es ja auch interne Kämpfe noch.
Absolut,
ne?
Ja.
Aber also an Fortschritt und Impetus kommt von da gar nichts mehr. Also wird auch nichts mehr kommen.
Nein, absolut nicht. Also einen Gesellschaftsentwurf haben die auch nicht mehr.
Ja.
Die einzigen, die einen Gesellschaftsentwurf gerade haben, sind die extremen Rechte. Das sind gerade die einzigen, die einen Gesellschaftsentwurf haben.
Haben sie?
Haben sie. Haben sie.
Was ist das für ein Gesellschaftsentwurf?
Remigration, schottendicht, Law and Order. Mehr als alle anderen.
Aber da bin ich ja noch... Da ist mir dann noch der Habsburger Gesellschaftsentwurf mit einer Identifikationsfigur und vielen Völkern, die zusammenleben, tausendmal lieber als Remigration und wir entscheiden jetzt, wer weiß genug ist, um hier zu bleiben. Das ist ja auch kompletter Bullshit.
Na, wir kippen gerade ins Extreme, weil es niemanden gibt, der dieses Vakuum füllt. Das ist ja der einzige Grund. Gesellschaften kippen immer ins Extrem, auch historisch gesehen, wenn die Etablierten das Vakuum nicht füllen, das vorhanden ist. Insbesondere die Konservativen nicht. Also wenn du dir anschaust, geschichtlich gesehen, also wenn du zumindest die letzten 150 Jahre, wenn du die herannimmst, immer dann kommen eine extreme Gruppe an die Macht, wenn die Konservativen in die Türen dazu öffnen. Immer. Immer. Und die Konservativen passiert das aber erst dann, wenn sie sich selbst aufgeben. Und Status quo sind wir soweit. Also in Österreich auf jeden Fall. In Deutschland ist man weiter, also da wehrt man sich noch dagegen.
Entschuldige, aber findest du? Also kannst du das erklären, was du meinst, dass die Konservativen sich aufgeben?
Sie haben kein Prinzip. Also was ich krass finde, woran glauben die noch? Was willst du erreichen? Und du hast niemanden, der dir das beantworten und exekutieren will.
Aber das ist das, was ich vorher gemeint habe mit Osteuropa. Der Unterschied zwischen den Osteuropäern und uns heute ist, dass die Osteuropäer sehr genau gewusst haben, was sie erreichen wollen.
Absolut, ja.
Die wollten raus aus der Sowjetunion und rein in die Marktwirtschaft.
Ja.
Und deswegen finde ich Bitcoin so geil, weil Bitcoin und die Bitcoiner sind die einzigen, die ich kenne, die ein Ziel haben, die wissen, was sie erreichen wollen, die eine faire Welt auf Basis eines harten Geldes haben wollen, was in Deutschland lange gut funktioniert hat. Also ich sage immer, ich versuche es immer zu vermarkten als die D-Mark für die ganze Welt. So.
Ja, das ist super.
Die D-Mark, also das deutsche Wirtschaftsmodell der Nachkriegsjahre, der Ordoliberalismus, die soziale Marktwirtschaft, aber mit Betonung auf Marktwirtschaft und nicht auf sozial. So. Ja. Ja, weil also solange 51% Marktwirtschaft und 49% sozial ist ja okay. Aber andersrum ist schon, hat der Kohl auch gesagt. So. Und die haben gewusst, was wir brauchen ist, ein schlanker Staat, eine harte Währung, ein gutes Rechtssystem, natürlich, das auch der Wirtschaft hilft. Natürlich. Und all das ist verloren gegangen. All das ist weg. Und die Bitcoiner sind die einzigen, die ein Gefühl dafür haben. Und dann sehen sie, wie der Milei, der natürlich ein krasser Charakter ist, weil der muss in Argentinien noch viel schlimmer aufräumen, da gibt es viel mehr aufzuräumen noch als bei uns, nach 100 Jahren Misswirtschaft. Aber unsere Eliten und unsere Medien sind hart getriggert von einem, der irgendwie, was will er machen? Ja. Marktwirtschaft, vielleicht sogar noch soziale Marktwirtschaft, und die glauben, der ist ein Faschist, weil alle, die gegen uns sind, sind Faschisten. Ja. So.
Ja? Ja. Das ist auch vielleicht auch deiner Community, weißt du, es ist auch gut, dass es diesen Podcast gibt, weil ganz ehrlich, wenn es den nicht gäbe, glaubst du, wie öffentlich würde über das diskutiert werden, was wir gerade diskutieren?
Nein.
Völlig nicht. Deshalb sage ich auch deinen Community etc., engagiert euch, versucht Leute zu fördern in den Unis, versucht sie zu fördern in der Kunst, in der Kultur etc. Hauptsache es geht was vorwärts.
Und mein Punkt ist ja auch der, ich möchte diese Gespräche führen, weil Bitcoin öffnet diese Gespräche, aber ich will auch niemanden, je weiter ich mich aus dem Fenster lehne, desto mehr Leute denken sich auch, was redet der für ein Blödsinn? Vielleicht bist du anderer Meinung, was keine Ahnung, die Rechtsparteien betrifft. Oder du bist anderer Meinung, was die Woken betrifft. Oder du fühlst dich jetzt von einem Woken-Thema angesprochen, sagen, die kämpfen für meine Rechte. Natürlich ist das in Ordnung. Ja, also ich hab auch schon Sozialisten hier im Podcast.
Ja, absolut.
Also das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich bin jetzt kein Fan davon. Ich hab meinen Mises gelesen und bin ein bisschen besessen vom Marxismus. Und ich glaube auch, dass so einer wie der Milei eher so eine Reaktion ist auch.
Absolut.
Dass das Immunsystem irgendwann einmal sagt, jetzt brauchen wir mal was Neues.
Absolut, ist ja bei uns in dem Fall fast ähnlich. Also ich glaube, die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung war noch nie so auseinander wie heute. Noch nie. Noch nie.
Noch nie?
Noch nie.
Aber das ist ja auch mein Problem. Weil nur weil die veröffentlichte Meinung Blödsinn ist, heißt das noch lange nicht, dass das, was du in deiner Telegram-Gruppe liest, hier spricht hier wird die Wahrheit gesprochen, dass das stimmt.
Absolut.
Weil das, ich weiß schon, wenn die Ursula von der Leyen spricht, hört ihr keiner mehr zu. Aber wenn sie sagt, dass die Russen Missinformation verbreiten, natürlich tun sie das. Die ganze Zeit. Und die Leute, die von den Medien schon enttäuscht sind, die gehen dann und sagen, ich habe das gelesen, Erde wird von Echsenmenschen
regiert. Aber weißt du, warum das passiert? Weil sie in den öffentlichen Medien keine Alternativen haben.
Das ist der Grund. Ja, die sind völlig durch.
Wir haben, also, wenn du sagst, okay, wo gibt es noch ein bürgerliches Medium oder ein konservatives Medium?
Na, die gibt es schon, aber die driften dann immer wieder ins Extreme ab und werden hart diffamiert.
Ja.
Und weil sie auch, weil die haben sich dann auch, die setzen sich dann an keine Grenzen. Das ist auch das Problem.
Ja, du hast recht.
Das ist auch das Problem.
Ja. Nein, ich sehe das, ich bin da wirklich, ich hocke da ja nicht als jemand, ich bin relativ ein sehr Eklektiker. Also ich suche mir sozusagen aus allen Ideologien etwas, was mir gefällt, raus. Aber ich war schon immer ein Vertreter dessen, dass sich Ideologien oder Weltanschauungen in einer gewissen Balance begegnen. Ja. An der Uni, in den Medien, überall. Weil sobald es eines zu viel von dem anderen gibt, ist es heikel. Sie rutschen immer dann ins Extrem ab. Solange sie sich irgendwo immer in einem Gleichgewicht bewegen, ist es okay. Mhm. Und gegenwärtig haben wir das aber nicht.
Nein, doch keinen gegenseitigen Respekt.
Absolut. Das, ja, absolut. Absolut.
Es gibt absolut. Und deswegen bin ich Bitcoiner. Ich bin ja ein Liberaler, aber ich bin am ehesten noch Bitcoiner, weil ich mir denke, solange ihr das Geld nicht drucken könnt, wirklich. Das ist die Bremse Nummer eins für Ideologie.
Ja. Ja,
weil du, egal wer an der Macht ist, ob das jetzt die Rechten, Linken, oben, unten sind, wenn die das Geld nicht drucken können, dann müssen sie schon ganz anders arbeiten.
Absolut richtig.
Ja,
absolut
richtig, als sie es in der derzeitigen Situation können. Mhm. Und das ist, wie du am Anfang richtig gesagt hast, auch eine neue historische Situation.
Absolut. Deshalb, es gibt schon ein paar Hoffnungsschimmer. Wir haben alle Kapazitäten, was daraus zu machen. Ich glaube, wir haben die Probleme auch erkannt, zumindest einen Teil. Die Frage ist nur, ob es dann Leute gibt, die es exekutieren und durchziehen. Aber das ist offen. Dieses Rennen ist noch offen.
Welche Rolle kann Bitcoin spielen, deiner Meinung nach?
Du meinst wirtschaftlich oder generell?
Wirtschaftlich in diesem ganzen historischen Komplex. Also wo siehst du, wie gut findest du Bitcoin?
Oh, ich finde es schon großartig. Es ist wirklich eine der tollsten Erfindungen, die wir als Menschen zustande gebracht haben. Also, dass es etwas gibt, was dem Staat entzogen ist, das begrenzt ist und dass man mit einem Passwort im Kopf transportieren kann und es dir keiner nehmen kann. Und du kannst sozusagen von hier verschwinden in Guatemala und du kannst es abheben und damit was machen. Das ist schon großartig. Also die finanzielle Freiheit war, glaube ich, damit noch nie so groß wie heute. Das muss man sagen, ja.
Und glaubst du, dass das Wirkung hat? Also das muss doch Wirkung, auch auf einer politischen Ebene, wenn Trump, also einerseits die Staaten müssen sich mit dem beschäftigen, aber andererseits muss das doch auch gesellschaftlich, und ich glaube, wir sehen das eben schon, das ist meine, also vielleicht bin ich jetzt delusional, weil ich in dieser Bitcoin-Bubble unterwegs bin, aber da sehe ich Leute, die was verändern wollen, die was aufbauen wollen, die auch fair miteinander umgehen, du musst nämlich in der Bitcoin-Welt auch fair miteinander umgehen, weil das Geld ist halt hart.
Du hast recht. Ich finde, die Diskussion, ob sich Bitcoin durchgesetzt hat, ist erübrigt. Es ist de facto der Fall. In meiner Generation ist es die ganze Zeit ein Thema.
Aha.
Die ganze Zeit. Die ganze Zeit.
Wie äußert sich das?
Jeder stellt sich die Frage, gut, eine Wohnung kann ich mir nicht kaufen, wo lege ich mein Geld an? Jetzt gehen manche in die ETFs oder viele gehen in die ETFs, was ich auch vernünftig
halte. Also klassische Aktien-ETFs.
Genau, klassische Aktien-ETFs. Und andere sagen, weißt du was? Ich kenne auch ein paar Unternehmer, die sagen, 10 Stück von denen einfach mal beiseite liegen, falls die Post abgeht, ist schon gescheit.
10 Bitcoin ist extrem viel.
Ja, ja. Ja. Also es gibt schon, also das Bewusstsein in meiner Generation ist vielfach größer als bei der Älteren, weil aber einfach der Wettbewerb härter ist. Mhm. Also man merkt schon, also die Angst ist auch viel größer. Das würde ich schon sagen. Gut, ich habe sie, also da ich sozusagen aus einer Flüchtlingsfamilie komme, ist das bei mir irgendwie schon ein bisschen eingeimpft, immer in Risiken zu denken.
Das ist nämlich auch ganz wichtig. Was heißt, du kommst aus einer Flüchtlingsfamilie?
Meine Eltern sind geflohen von Bosnien nach München und in München haben sie sich kennengelernt. Ich bin dort zur Welt gekommen und dann ging es von Salzburg nach Wien. Aber wir sind sehr, sehr sehr bescheiden aufgewachsen. Also ich weiß schon, wie es ist, im Kalten zu schlafen. Also und da tickst du auch anders.
Und das ist ja meine Hoffnung. Das ist ja mein Grund, warum ich, was Österreich und was Wien betrifft, bullisch bleibe. Mm. Weil ich baue auf unsere Osteuropäer und auf den Balkan. Weil die A, was wollen, B, diese Story drin in sich haben. Ja? Ich habe das auch mal erlebt bei einer Diskussion, die wir geführt haben mit einem selbsterklärten Sozialisten, womit ich nicht gerechnet hätte, Bitcoin-Diskussion. Der hat gesagt, wir brauchen 100% mehr Erbschaftssteuer und wir müssen überhaupt alle enteignen und so weiter und ich bin Sozialist und so. Und ich schwöre dir, der halbe Saal hat rebelliert, weil das waren lauter Osteuropäer und Ex-Jugoslawen, die gesagt haben, sicher nicht. Wir haben das ausprobiert, wir sind deswegen geflüchtet, haben flüchten müssen. Ja? Damals 1989 als die Österreicher die ersten Löcher in den Zaun geschnitten haben, gemeinsam mit den Ungarn, sind Zehntausende Deutsche mit unglaublicher Dankbarkeit geflüchtet. Damals wussten die nicht, ob sie jemals wieder zurück können nach Ostdeutschland. Ja? Weil sie einfach nur raus wollten aus diesem völlig kaputten, komplett beschissenen System. Ja? Und kennst du die Story von den Trabis und den deutschen Vorschriften?
Nein, keine Ahnung.
Die Bundesrepublik Deutschland hat, als der Flüchtlingstross aus Ungarn gekommen ist, hat die Bundesrepublik Deutschland die Umweltgesetze aufgehoben, weil der Trabi, das Osteuropäer, das DDR-Auto, hätte auf bundesdeutschen Straßen gar nicht fahren dürfen, aufgrund seiner Ausstöße. Und dann haben sie gesagt, naja, da drücken wir jetzt aber schon mal ein Auge zu. Also es ist möglich, auch in Deutschland.
Wahnsinn.
Ja, unter historischen Bedingungen.
Ich muss dir sagen, schau, ich liebe Europa, ich liebe den deutschsprachigen Raum. Ich bin mehr deutschsprachig, also ich denke deutsch also so absurd sich das anhört, aber meine Eltern sind aus Bosnien und ich bin sozusagen mit Bosnisch aufgewachsen, aber yeah. ich denke Deutsch.
Yeah, yeah. Ich denke Englisch.
Ja, das siehst du?
Ich bekomme auch den Vorwurf, dass ich zu viele englische Wörter verwende, weil ich mir in Englisch denke, bevor ich es ausspreche.
Na, ja. schau. Und das ist so etwas, wo wir haben ja alles, was wir bräuchten, also an Mitteln, um aus Europa ein Paradies zu bauen. Mhm. Wir müssen es nur wollen. Und ich glaube, die jetzige Generation, die an den Schalthebeln sitzt, vergiss sie. Die sind verloren.
Ja.
Aber mir geht es um die Generation, meine Generation.
Ja.
Um die, die nachkommt. Wenn wir es nicht packen, ist es vorbei.
Aber auch wenn ich jetzt einen Teil der Zuseherinnen und Zuseher aus Deutschland vor den Kopf stoße, wenn ich das sage, ich muss es sagen, es kann eben nicht sein, indem wir in die extreme Rechte kippen.
Absolut, ja.
Weil das ist ja, ich mir schon klar, dass die Linke die Lufthoheit hat.
Ja.
Überall.
Ja.
Ist mir klar. Ja. Ja. Aber wenn reiche Länder ins Extreme kippen,
ja.
dann eher nicht nach links,
ja.
sondern nach rechts.
Rechts, absolut richtig.
Und als Liberaler kann ich nur in einer Umgebung leben und arbeiten, in der wir in gar keine Extreme kippen,
absolut.
Weil der Liberale ist auf beiden Seiten verhasst. Ne? Ludwig von Mises hätte den Kommunisten und den Nazis flüchten müssen.
Ne? Ja, ist wurscht, ja.
Völlig wurscht. Ja? Deswegen sehe ich darin eben nicht die Lösung. Ja? Ich verstehe, warum es diese Polarisierung gibt.
Absolut,
ich verstehe, warum die Rechte gewählt wird. Aber mit einer Abschottungs- und einer Remigrationspolitik, wie du das benannt hast, ich meine, entschuldige.
Ja, aber es ist der Geist der Welt. Es ist wirklich, also die Extreme sind nur vorhanden, weil die Etablierten so schwach sind. Das ist der einzige Grund. Und die Etablierten sind nun mal die Eliten, die wir haben seit Jahrzehnten.
Ja.
Und das ist das Ding.
Wir die Sowjets.
Ja. Und ob sich die erneuern, bleibt offen. Keine Ahnung. Am ehesten muss ich sagen, vielleicht ist es auch der Balkaner in mir, der den deutschsprachigen Raum immer schon sehr bewundert hat, dass sie immer die Kurve kratzen. Aber ich traue es ihnen schon zu. Sie haben alles, sie haben die unglaublich kluge Köpfe, sie haben die Ressourcen, sie müssen sich nur aufraffen und das durchziehen.
Es würde doch mit einem positiven Bild, egal ob es jetzt Deutschland, Österreich, deutschsprachiger Raum ist, ja, da würden doch auch 95% aller Migranten mitziehen, egal in welcher Generation sie hier sind, oder?
Das stimmt, ja.
Solange du ein positives Bild hast, solange du kannst dir was aufbauen, das Bildungssystem wird wieder irgendwo auf Beine gestellt, wo wir sagen, das macht Sinn so.
Ja,
da investieren wir auch, wir investieren in die Zukunft der Kinder, wir nehmen euch bei der Hand.
Ja.
Ja? Da würde ja niemand das verhindern wollen.
Ja.
Es ist nur offenbar derzeit null Wille, auch für positive Stories, null Wille da. Ja. Ich lese in der Zeitung immer nur, wie furchtbar die Zustände sind. Und natürlich sind die Zustände könnten viel besser sein.
Ja.
Aber es wird auch nie darüber geredet, gerade in Wien, ist doch das Zusammenleben von hunderten verschiedenen Nationalitäten funktioniert eigentlich
absolut.
Gut.
Absolut.
Nur die Linken haben den Multikulti-Begriff völlig verbrannt.
Ja, das stimmt, ja.
Und alles ist zum Dogma erklärt worden und wir dürfen nicht mal mehr über die positiven Dinge reden.
Ja, ja. Und andererseits hocke ich halt da, weißt du, die Diskussion, die Zustände sind so schlimm. Entschuldige, aber was können die Leute dafür, die da sind? Wir hatten 20 Jahre darauf seit 20 Jahren, oder was heißt das, seit 1970 wissen wir, es kommen immer mehr Migranten zu uns. Stellen wir bitte das Bildungssystem und die Integration um oder schaffen ein Integrationssystem, was nachhaltig wirkt. Warum haben wir das bis heute nicht gemacht? Schau dir an, alle, die gerade an den Schalthebeln sitzen, schicken ihre Kinder in Privatschulen. Keiner rührt das Bildungssystem bei uns an.
Und dann nach Amerika.
Ja.
Und dann nach Amerika.
Ja, das sind dann weg.
Und während der Flüchtlingskrise sind die amerikanischen und die kanadischen Behörden sind durch die Lage gegangen und haben gesagt, you're a doctor, you come with me.
Ja,
ja?
Gut.
Also die haben eine aktive Immigrationspolitik und wir haben eine, aber gleichzeitig, was mich wirklich schockiert hat oder gleichzeitig es auch erklärt hat, ich habe mir mal eine Statistik gesehen, Durchschnittsalter in Deutschland, Demografie, schon ein Thema, das mich auch in der Bitcoin-Bubble oft und viel beschäftigt ist. Geht rauf, Durchschnittsalter, rauf, 55, 56, 57, 60. Ja? So. Und plötzlich 2015 macht die Kurve einen Knick und es geht nach rechts, gerade weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt checke ich es endlich. Und warum sagst du das den Leuten nicht? Die Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Die haben einfach aufgemacht, weil sie gesehen haben, wenn wir jetzt nicht sofort hier Millionen von jungen Leuten reinlassen, egal wie, ja, dann kippt unser Pensionssystem, das ja auch im Grunde ein Ponzi-Scheme ist, ja, und dann ist hier Schicht im Schacht. Und das ist einer der Gründe gewesen, in meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Theorie.
Sicher auch ein Faktor gewesen. Was ich noch krass finde, ist, dass wir uns auf das nicht vorbereiten. Wir reparieren, wir hängen immer nur nach. Wir lösen die Sachen nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Egal, ob es Konservative sind oder nicht, wenn sie an der Macht sind, dann lösen sie die Probleme nicht an der Wurzel, die vorhanden sind. Sondern entweder sie behalten sich die Probleme für den Wahlkampf auf in 5 Jahren, und schimpfen dann wieder drauf los, aber niemand löst sie. Ja. Und da denkst du, weißt du, es gab Zeiten, es gab Eliten, die haben ein Problem gesehen und haben trotz aller Meinungsumfragen, trotz Popularität und Unpopularität, die Sachen einfach durchgezogen. Ich bin gewählt worden, um zu regieren. Fertig. Und
aber wann gab es die? Nicht.
Ich muss sagen, Adenauer war so ein Mensch. Mhm. Brandt war so ein Mensch. Helmut Kohl war so ein Mensch, der hat den Euro durchgepeitscht gegen die Mehrheit der Deutschen. Gegen die Mehrheit der Deutschen.
Den Euro?
Ja.
Aber wozu?
Weil für ihn die Vision war, ich finde, Helmut Kohl ist einer der faszinierendsten deutschen Kanzler. Übrigens auch also Historiker sogar vom Lernen her. Weil er für sich gesehen hat, Deutschlands einzige Rolle, wenn es jemals wieder globalen Einfluss, so weit kommen soll, dass es globalen Einfluss ausübt, dann nur durch Europa. Mhm. Und für ihn war die Voraussetzung, wenn wir den Euro schaffen, erzwingen wir damit die politische Union. Das war das Endziel.
Das ist eben das Problem. Bist du dir sicher? Ist das belegt? Hat er das gesagt? Hat er darüber geschrieben?
Es gibt die Reden, es gibt seine Memoiren, er sagt es eindeutig. Er sagt, Mitterrand hat von ihm nicht verlangt, sozusagen die Franzosen sozusagen nicht von ihm verlangt, dass sie den Euro einführen, um Deutschland an sich zu ketten.
Nein, die Story, dass es eine Bedingung der Franzosen für die Wiedervereinigung war, aber das ist kompletter Bullshit.
Aber er sagt ganz klar, es ist der beste Weg zur Einigung Europas.
Moment. Die Einigung Europas oder zur politischen Union?
Das ist dasselbe.
Mm-mm. Weil aus deutscher Sicht kommen wir dann zurück zu diesem Ordoliberalismus. Die Idee, auf Basis einer harten Währung Spielbedingungen zu schaffen, die für alle positiv sind.
Mm.
Und das war die Idee beim Euro. So wurde der Euro auch den Deutschen verkauft, als D-Mark für alle. Und das waren auch die Regeln beim Euro. Deswegen hat der Euro auch eine hohe Goldkomponente und diese Preisstabilitätsgeschichte.
Ja.
Und das war auch das, was die Amerikaner beschossen haben, unterwandert haben und kaputt gemacht haben, weil sie gewusst haben, dass das eine gute Idee ist.
Mhm.
Bitcoin ist das zum Quadrat, was wiederum jetzt der EZB gegen den Strich geht, weil sie wissen, das war ja unsere Idee, wir haben es nur schlecht umgesetzt und jetzt kommt was noch viel besser ist. Mhm. Und die Amis nehmen es noch dazu in die Hand und nicht wir. Aber vielleicht bin ich auch völlig, also habe ich diesen Tunnelblick auch auf das Wirtschaftliche. Aber
wo ich mir gedacht habe, es war definitiv ein Projekt für die politische Einigung, deshalb, weil für die Deutschen schon klar war, dass sozusagen, wenn sie den Euro einführen, dass sich andere verschulden werden und das über eine gewisse Maße hinaus. Also es war auch klar, es wird die Maastricht-Kriterien, werden die mächtigsten Länder, in dem Fall Frankreich oder andere, nicht einhalten. Aber für ihn war es sozusagen irreversibel, dass wenn wir den Euro mal haben, dass der Zug zur Einigung nicht mehr aufgehalten werden kann. De facto falsch. Aber im Nachhinein ist man immer klüger.
Aber wenn die Deutschen die Einigung wirklich haben wollen, warum machen sie dann keine Euro-Bonds? Ja, aber ich meine...
So die Covid-Bonds?
Ja, wir sind ein paar hundert Milliarden, oder?
Ja, ich weiß. Aber das ist der erste Schritt. Das war für die Deutschen schon ein riesiges Ding.
Wir brauchen, um Europa...
Du hast völlig recht. Aber ganz ehrlich, stell dir vor, dass Deutschland zum ersten Mal gemeinsam europäisch haftet. Wie lange haben sie sich dagegen gewehrt? Jahrzehnte.
Ja, aber jetzt, für das Europa, das es jetzt gibt, ist es auch... Sie hätten das viel früher machen müssen.
Absolut, richtig.
Weil jetzt, also was brauchen wir da? Okay, sind wir mal konstruktiv mit dem, was wir haben, mit der EU und mit dem Euro. Ja? Was wir bräuchten, um den Euro und die EU wirklich auf ein Feld zu stellen, wo wir sagen, wir sind wer, sind einmal zuallererst Kapitalmärkte.
Ja, richtig.
Integrierte, tiefe Kapitalmärkte.
Richtig.
Und der wichtigste Schritt dahin sind Eurobonds.
Richtig.
Lustigerweise könnten wir so auch Kapital anziehen, dass wir wiederum wieder investieren können.
Richtig.
Wir könnten einen unglaublichen Investment-Spree in Europa auslösen damit, aber die Deutschen sind dagegen.
Richtig.
Sie sind aus politischen Gründen dagegen, weil sie Angst haben, dass das Ding umkippt und sie dann für alle zahlen müssen.
Richtig.
Aber aus politischen Gründen sollten sie eigentlich dafür sein. Und Kohl hätte auch schon dafür sein müssen.
Ja, aber keiner, also zu der Zeit, was der durchgebracht hat, musst du dir vorstellen, Nico, der hat den Euro durchgebracht. Die Mehrheit der Deutschen war dagegen. Der hat sie aber auch nicht mal gefragt. Weißt du, was das für damals schon für ein Schritt war? Und das Problem ist halt, dass wir heute keinen Kohl mehr haben. Weil das ist das, was wir bräuchten.
Also was bist du für ein Jahrgang?
96.
96. Österreich ist 95 der EU beigetreten.
Ja.
Und ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war damals so, super Europa, mega geil, blaue Flaggen, alles cool.
Mhm.
Und wir Kinder waren natürlich total begeistert. Und ich kann mich erinnern, du kannst heute auch noch immer nachsehen, das Bild gibt es auf Google. Mhm. In der Kronenzeitung ist damals gestanden, Schüssel versichert, D-Mark und Schilling bleiben.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber ja. Das siehst du, weißt du, das war eine Generation, die geführt hat. Und die wusste, was sie wollte. Und die einen gewissen Spirit hatte. Es ist so schwer zu beschreiben, so einen gewissen Geist.
Ja, ja, die wussten noch, was sie wollten.
Okay,
ja.
Und das haben wir aber heute nicht. Und das ist das, was uns fehlt. Es fehlen uns die Leute in den zweiten und in den dritten Reihen, aber in den ersten Reihen insbesondere, die sagen, okay, dieser Zug fährt dorthin. Und wir setzen uns mit allen Komplexitäten auseinander und entscheiden. Wer entscheidet heute was? Wir haben in Österreich...
Die Bitcoiner.
Zum Beispiel.
Die entscheiden sich für Eigenverantwortung und das ist der erste Schritt, der notwendig ist. Du musst in der Lage sein, dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, bevor du überhaupt extrapolieren kannst auf andere. Solange wir, so wie unsere Vorgänger quasi, immer nur von anderen verlangen, dass sie Verantwortung übernehmen, wird es nie funktionieren.
Ja,
weil egal, ob du am Stammtisch rumpöbelst oder im ORF oder in der ARD, solange du nur rumpöbelst, Pustekuchen.
Ey, voll. Und das ist das, was ich... Es kommt eh, also wir haben diesen gesunden Bodensatz. Die Frage ist aus dem, was auf allen Ebenen der Gesellschaften, Institutionen auch was wächst. Das ist die einzige Frage.
Murmur. Das war geil.
Ja, hat Spaß gemacht.
Das hat mir viel Spaß gemacht. Hast eine schöne Frage gestellt. Lass uns doch gerne mal schauen, wie die Reaktionen sind. Und dann bin ich auch gespannt. Vielleicht wächst ja was und dann können wir in ein paar Monaten uns wieder zusammensetzen und beobachten, was sich getan hat.
Gern.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.